Hallo und willkommen zum Podcast Elefantenreise, der Podcast für alleinerziehende Mütter, die sich ein gesundes, selbstbestimmtes und erfülltes Leben für sich und ihre Kinder erschaffen wollen. Mein Name ist Yvonne Herder, ich bin Pädagogin für Kindheit- und Familienbildung, Kinderschutzfachkraft und Life-Coach. Und ich möchte mit diesem Podcast nicht nur erreichen, dass du als alleinerziehende oder getrennt erziehende Mutter Unterstützung findest, dass du dich gesehen fühlst und dass du dir hoffentlich viel für dich und deine kleine Familie mitnehmen kannst, sondern ich möchte mit diesem Podcast auch Bewusstsein schaffen für das, was es Trennungsfamilien generell auch teilweise einfach richtig, richtig schwierig macht und all die Dinge, die sich auf gesellschaftlicher, politischer Ebene noch unbedingt verändern müssen. Denn es handelt sich hier um so eine wichtige Gruppe von Menschen, oftmals Frauen, die enormen Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind und wo ich so wichtig finde, dass wir da alle mehr hinschauen und wo es viel mehr Sichtbarkeit und Unterstützung braucht. In der heutigen Folge bin ich nicht allein. Ich habe eine Interviewgästin hier, Psychotherapeutin Anne Jone, und sie klärt insbesondere auf Instagram über das Thema Narzissmus auf. Wir sprechen in der heutigen Folge über die Folgen von narzisstischem Missbrauch im Kontext von familiären Trennungen. In diesem Gespräch sprechen wir sehr offen und ehrlich darüber, wie sich diese Formen der Gewalt konkret auswirken, was sie für getrennt alleinerziehende Mütter und ihre Kinder bedeuten können und vor allem, wie Betroffene ihre Kinder bestmöglich schützen und stärken können, worauf sie in Kommunikation mit Fachkräften, aber auch mit einem möglicherweise narzisstischen Ex-Partner, einer narzisstischen Ex-Partnerin achten sollten. Ich möchte hier an der Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. Wir sprechen in dieser Folge über Themen wie Gewalt, sexualisierte Gewalt und institutionelle Gewalt. Wenn du das Gefühl hast, dass du dich mit diesem Thema nicht sicher fühlst, dass dir das Gehörte nicht gut tun könnte, dann würde ich dir empfehlen, diese Folge nicht zu hören. Ansonsten wünsche ich dir viel Erkenntnis bei dem Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass du hier noch das eine oder andere für dich mitnehmen kannst oder dich hier auch sehr gesehen fühlen kannst und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Liebe Anne, ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein in meinem Podcast. Du bist ja Psychotherapeutin und Autorin und du klärst vor allem auf Instagram auf über das Thema Narzissmus. Was mich bei dir so angesprochen hat, ist diese richtig ehrliche, unverblümte und direkte, aber auch sehr kluge Art. Was man bei dir spürt, ist, ja, die Frau weiß, wovon sie spricht. Du benennst so genau die Gedanken, die Betroffene auch haben. Und genauso merkt man aber auch, dass du genau weißt, was aber auch im Gehirn von Menschen los ist, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben. Auf deiner Bio bei Instagram steht ja, psychologisch richtig, rechtlich riskant.
Ja.
Ist vielleicht auch so ein bisschen Programm. Nimm uns doch gerne mal mit rein, stell dich gerne kurz persönlich vor und wie du dazu gekommen bist, was du heute machst, dass du psychologisch richtig und rechtlich riskant arbeitest. Wie ist es dazu gekommen?
Genau, also ich habe viele Frauen begleitet, die im Konflikt, also meistens Frauen. Es gibt auch Männer, aber ich muss schon sagen, 90% Frauen, 10% Männer, die sich in einer Beziehung befunden haben mit einem narzisstischen Menschen, mit denen Kinder haben. Und jetzt geht es um Sorgerecht, ums Aufenthaltsbestimmungsrecht oder um andere Fragen, ne? Wie je nachdem. Teilweise ist es auch 50-50 und dann kommen Fragen auf wie, der Ex manipuliert die Kinder, die Ex manipuliert die Kinder, was kann ich tun? Und dann war erstmal so mein Tonus, sprich's an, weil Sprechen verhindert Missbrauch. Und dann habe ich immer mehr erlebt im Laufe der Arbeit und wurde auch von anderen Menschen angesprochen und angeschrieben, Anne, sei vorsichtig. Wenn du das machst, gibt es im Jugendamt Probleme oder vor Gericht, ne, Richter entscheidender oder Richterinnen entscheidender, gerne gegen die Frauen. Das Wort bindungsintolerant fällt da öfter, weil die Frauen, die das benennen, als Täterinnen oder Mittäterinnen betitelt werden. Und das war dann auch so meine Erfahrung. Dann habe ich mich mit einer Freundin zusammengetan, die Anwältin ist. Wir haben dann auch eine Zeit lang Recht und Psychologie den Kurs gehabt und Menschen begleitet und im direkten Gespräch begleitet, also im Einzelgespräch und auch in der Gruppe, die vor Gericht standen akut und noch konkrete Fragen hatten. Und da sind so viele furchtbare Tatsachen auf den Tisch gekommen. Also wirklich von, die Tochter wird 4-mal am Tag vom Vater vaginal eingecremt, ohne Indikation. Die ist 7 Jahre alt und die Mutter meldet das im Jugendamt und das Jugendamt sagt, sie solle mal den Teufel nicht an die Wand malen. Und wenn sie das jetzt melden würde, wäre sie bindungsintolerant, weil sie dann einen Loyalitätskonflikt schüren würde. Und wenn sie jetzt den Vater darauf anspricht, wenn es denn unbedingt sein muss, dann bitte nicht vorm Kind. Und da komme ich jetzt zu dem Satz, psychologisch richtig, rechtlich riskant. Psychologisch ist absolut richtig, das Ganze vor dem Kind anzusprechen. abgesehen davon, dass die Institutionen reagieren müssten, weil das Kind ja so mit rückgemeldet kriegt, ach naja, was ich hier wahrnehme, nämlich, dass es irgendwie ein bisschen schräg ist, dass der Papa das dreimal am Tag macht. Also sie hat auch mit der Mutter drüber geredet. Sie möchte das nicht, hat sie gesagt. Und da bin ich einfach damit konfrontiert worden, dass das, was psychologisch richtig ist, nämlich das vom Vater anzusprechen, rechtlich gegen diese Frau verwendet werden kann. Und ich habe dann auch so Beispiele gebracht, wie, stell dir vor, eine Löwin kriegt Kinder mit einem Löwen und der Löwe batscht den Jungen eins, weil er das irgendwie nicht richtig checkt. Denkst du, die Löwin geht mit dem hinteren Stein und klärt's da? Oder meint ihr wohl, dass die wohl den anfaucht vor den Kids? Und die Kinder checken ja in dem Moment, das fand der Vati jetzt nicht, das fand die Mutti nicht gut, das hat der Vater einen Fehler gemacht, das haben wir richtig wahrgenommen, bei uns tat's auch weh. Das ist wichtig, das ist Modelllernen, das ist wichtig, dass Kinder durchaus mitkriegen, wenn Unrecht geschieht. Also ich sage ja immer, wenn der Vater in den Raum kommt, die Möbel umschmeißt, dann ist es nicht richtig, wenn die Mutter sich vor die umgeschmissenen Möbel stellt und lächelt und so tut, als ob nichts passiert wäre. Dann kriegen die Kinder ein Gefühl von Irritation. Das ist jetzt psychologisch richtig. Das Problem ist aber, wenn die Mütter das jetzt machen und sagen, naja, der Papa, du musst dem Papa sagen, dass du das nicht möchtest und ich finde auch, dass es nicht richtig ist und sprich darüber. Im Zweifel wird gegen die Mutter entschieden und die Mütter kriegen ihre Kinder weggenommen oder eben das Aufenthaltsbestimmungsrecht weniger zugesprochen. Aufgrund dessen, dass sie benennen, was die Väter Falsches tun oder eben auch, was die Mütter Falsches tun, wenn es jetzt ein Vater ist, der betroffen ist.
Da gibt es auch eine ganz gruselige Doku zu. Muss ich nochmal raussuchen, kann ich vielleicht in die Shownotes packen. Ja. Wo es auch eben darum geht, was zum Teil Richter oder Richterinnen, Familienrichter, Richterinnen gelernt haben, gerade auch wenn es um das Thema Bindungsintoleranz geht.
Kennst du die Theorie zur Bindungsintoleranz?
Ja, kenn ich.
Kennst du, wie die entstanden ist? Durch diesen Richard Garner?
Ja. Der ist ja ganz gruselig. Richard? Der hat ja auch gesagt, so nach dem Motto, sexueller Missbrauch wäre was Kinder eigentlich wollen und so. Diese.
Also Zitat, es sei eigentlich auch in anderen Kulturen völlig normal, wenn der Vater das Kind sexuell anziehend finde. Und die Mutter hätte Neid und ihre Sexualität nicht unter Kontrolle und sie solle sich, Zitat, einfach mehr selbst befriedigen, damit sie ihre Gefühle unter Kontrolle bekäme. Und das Problem entstünde nicht da, wo der Vater das Kind sexuell anfasst, sondern da, wo die Mutter es als Problem benennt. Und aus diesem Grund sei sie im Grunde der Übeltäter oder die Übeltäterin. Und wenn sie nur aufhört, das falsch laut seinen Worten einzusortieren, dann würde das Kind ja gar kein Problem haben. Und dementsprechend sei sie bindungsintolerant. Wir definieren bindungsintolerant. Durch ihre Worte würde das Problem entstehen, aber nicht durch die Tat des sexuellen Missbrauchs. So, und das ist jetzt das Wort, was jetzt noch in Gerichtssälen kursiert. Und ich denke mir, what the fuck?
Wobei es eigentlich lange bekannt ist, dass es das nicht gibt.
Es bekannt ist. Und sobald du aber im Gerichtssaal nochmal darüber aufklärst, wird dir auch das Wort verboten. Genauso wie wenn du sagst, der Ex ist ein Narzisst oder wenn du sagst, hier liegt keine Paardynamik vor, hier liegt eine Täter-Opfer-Dynamik vor. Ich sage dann immer, stellt euch doch mal vor, ein Mann drückt eine Frau oder ein Mensch drückt einen anderen Menschen unter Wasser. Und der unter Wasser gedrückt wird, ringt nach Luft und haut auch mal um sich und schreit und greift irgendwas und macht beim Greifen was kaputt. Und alle stehen außen drumherum und sagen, oh, die sind anstrengend. Oh, diese Paardynamik. Oh, die sind aber laut. Oh, die beiden. Ach, die sind ja gleichwertig schuld. Die sind nicht gleichwertig schuld. Es ist ein Täter und ein Opfer. Und wenn der Täter aufhört, das Opfer unter Wasser zu drücken, dann hört das Opfer auch auf, laut zu sein und um sich zu schlagen.
Ja. Ganz aber einfach. Als Frau bist du ja ganz schnell hysterisch. Ne? Sollst dann ja auch jetzt bitte die Emotion mal rausnehmen. Wenn es ums eigene Kind geht, um das eigene Überleben, dass man da emotional ist, ist ja eigentlich das Normalste der Welt, aber sollst du bitte die Emotion doch dann im Griff haben als Frau?
Ja, voll, absolut. Das ist ja noch, da kommen wir ja zum nächsten Problem, nämlich mangelnder Feminismus, also mangelnde Unterstützung von Frauen oder Rollenbilder. Ne? Also das kursiert ja momentan auch im Internet. Irgendwelche Kriege werden gezeigt und dann ein Mann, der sagt, Frauen sind so emotional, Männer haben ihre Gefühle unter Kontrolle. Und dann fragt man sich ja, okay, und wodurch wurde all das Unheil der Welt angeschürt? Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Dennoch fällt uns das auf die Füße, wenn wir vor Gericht stehen und dann weinen. Ich habe das wirklich am Anfang meiner Arbeit nicht begriffen und gewusst, dass es ein Problem ist, wenn eine Frau Gefühle zeigt, die gerade im Begriff ist, ihre Kinder zu verlieren. Das wird gegen die verwendet. Dann wird die als psychisch instabil einsortiert. Das ist ja ein Problem jetzt. Naja, da müssen wir mal gucken, ob es der so gut geht. Und dann wird auf einmal dem Vater mehr zugehört, der hochmanipulativ ist.
Das ist richtig gruselig und schrecklich, was da in manchen Fällen passiert. Es gibt natürlich auch gute Fachkräfte, die sowas durchblicken, gibt es natürlich auch, aber es ist eigentlich schlimm, dass das nicht der Standard ist, sondern dass man als Mutter überhaupt diese Angst haben muss, in Anführungszeichen. Und da ist ja auch schon so der Einstieg. Was empfiehlst du denn Frauen, sagen wir, jetzt betroffen sind von häuslicher Gewalt, wo mir auch irgendwie ganz wichtig ist zu benennen, häusliche Gewalt beginnt mit emotionaler, verbaler Gewalt und sowas wie körperliche Gewalt, das ist die Spitze. Und ich habe oft das Gefühl, es wird immer nur diese Spitze und alles darunter wird so abgewertet. Und wenn jetzt eine Frau ist, die merkt, okay, ich bin hier in einer ganz, ganz ungesunden Dynamik und wir haben vielleicht eines oder mehrere Kinder und ich möchte mich trennen, was empfiehlst du denn so einer Frau, wie sie kommuniziert vor Fachkräften zum Beispiel?
Ich sage immer, finde raus, wer vor dir steht. Ist es einer von den Guten oder einer von den Bösen? Hm. Und das kannst du eigentlich relativ gut einsortieren. Also viele Verfahrensbeistände begrüßen Frauen. Also ich hatte jetzt erst eine Patientin, die meinte, die Verfahrensbeiständin kam rein und meinte, ja, wenn sie nicht so weit weggezogen wären, dann hätten wir ja das Problem jetzt hier gar nicht, ne? So, so ist sie schon mal eingestiegen und hat die ganze Zeit angegriffen. Die ganze Zeit, naja, ob die Kinder das wohl auch so sehen. Also du spürst, ob dieser Mensch versteht, ist hier eine Täter-Opfer-Dynamik, also liegt hier eine Täter-Opfer-Dynamik vor oder eine Paar-Dynamik, also eine Ex-Paar-Dynamik. Und kann derjenige sehen, was mir passiert ist. Weil es ist ja erlaubt, oder beziehungsweise die Sprüche, es sind immer beide, es gehören immer zwei dazu. Nee, einfach nein. Es gehören nicht immer zwei dazu. Es gibt auch manchmal Menschen, die sind ein Arschloch und dann gibt es Menschen, die müssen sich mit dem Arschloch auseinandersetzen. Mhm. Und wenn sie dann manchmal lauter werden oder sich nicht immer komplett angemessen regulieren, dann ist es einfach nur wie ein Hund, der mit einer Eisenstange geschlagen wird und irgendwann kläfft und beißt. Der ist ganz normal. Das ist eine normale Traumareaktion. Ich gratuliere dann immer, wenn die mir sagen, ja, ich bin dann auch ausgerastet, sage ich immer, ja, herzlichen Glückwunsch, du bist psychisch gesund. Ja. Das ist ganz normal. Das machen wir alle und das ist auch gut so, weil du dich bedroht gefühlt hast. Und was ich diesen Frauen empfehle, ist rausfinden, ist es ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch, ist es jemand, der mich versteht. Wenn der mich versteht und ich mir sicher sein kann, definitiv die Wahrheit sprechen und sagen, was mir passiert. Nicht schweigen. Auch mit den Kindern reden, wenn es Kinder gibt. Den Kindern sagen, alles, was ihr fühlt, darf benannt werden. Alles, was ihr fühlt, dürft ihr sagen. Und wenn ihr nicht mitgehen wollt, dann geht nicht mit. Macht es bitte nicht. Es wird eine Lösung geben. Auch da behandle ich jetzt mehrere Frauen, die ihren Kindern wirklich stoisch beibringen. Wenn du etwas fühlst, äußere es und handle danach. Und teilweise heißt das auch, ich möchte dieses Wochenende nicht zu Papa. Ich möchte absolut nicht dahin, weil ich habe morgen einen Wettkampf und da fühle ich mich bei Mama wohler, wenn ich den Abend davor bei ihr schlafe. Und dann kann der Papa nichts machen. Da kommt die Polizei, die nimmt das Kind aber nicht mit. Und dann stehen die da 6 Stunden mit dem Auto vor der Tür und fahren wieder weg. Also das ist nur mal so, um das einfach mal gehört zu haben. Wenn man den Kindern beibringt, zu äußern, was sie möchten und dann auch danach zu handeln, dann kann am Ende auch niemand was dagegen tun, auch wenn es richterliche Beschlüsse gibt. Bei all diesen Kindern gab es richterliche Beschlüsse.
Ja, das stimmt. Das Schwierige ist nur, ich kenne da einige Fälle, ist halt dieses, ja okay, wie du sagst, klar, Polizei wird gerufen, was soll die machen? Kann jetzt nicht sagen, hier, Mutter muss das Kind rausgeben. Nur wenn es diese richterlichen Beschlüsse gibt, dann stehen ja, wenn wir jetzt von einem, sagen wir jetzt mal im klassischen Fall, es geht jetzt um die Mutter, die jetzt mit dem Kind zu Hause ist, das Kind will nicht und der Ex-Partner ist jetzt, vielleicht hat starke narzisstische Strukturen oder vielleicht sogar eine Persönlichkeitsstörung. Das ist ja der Erste, der direkt wie beim Amtsgericht sich meldet und sagt, hier, die hat das Kind nicht rausgegeben.
Mhm. Bei meinen Patientinnen auch so. Das ist dann so, die kriegen auch Post. Die Kinder sagen dann aus, die werden dann interviewt, dann kommt wieder der Verfahrensbeistand, dann gibt es eine Ansage, das muss aber, weil wurde ja beschlossen. Dann kommt der Ex und schreibt nochmal einen Brief und nochmal mit dem Anwalt und nochmal neu und so weiter. Das ist ätzend. Aber es passiert nichts.
Okay, ja gut, ich kenne sogar Fälle, dann geht es doch so weit bis zum Familiengutachten. Und das ist natürlich, genau, aber das ist dann auch sowas, wo man dann ja auch wieder sagen muss, zum Lasten natürlich dann auch von der Frau, weil die sind auch verdammt teuer.
Gut, hundertprozentig, also das stimmt. Das wird dann auch noch mit einbezogen. Also GutachterInnen werden in den Fällen, die ich behandle, auf jeden Fall Standardprozedere. Ja. Das ist da alles schon gelaufen auch. Mehrere Gutachten, ne? Also mehrere Beschlüsse. Also es wurde alles so entschieden, 50-50 und so weiter. Aber die Kinder gehen nicht mit. Die kleinste, die ich habe, ist 3.
Ah, Und die äußert das dann schon. Und
geil, ja. Ich habe der Mutter beigebracht, du musst deinem Kind beibringen, immer zu äußern, was es möchte. Ist natürlich auch eine kleine, starke Person und auch eine anstrengende kleine, starke Person. Aber der Papa kommt rein und die sagt zu ihm, du hast meine Hand letztes Mal gegen die Scheibe geschlagen. Ich möchte heute nicht zu dir, ich habe Angst. Das sagt die zu dem. Dann sagt der, das stimmt nicht. Dann sagt die wohl und geht weg. So, und dann geht die nicht mit. Die geht wirklich nicht mit. Das ist unglaublich. Die sagt, ich habe keine Lust, mit ihm mitzugehen. Und die bleibt stoisch dabei. Und der hat dann die Polizei gerufen und der hat dann auch vor der Tür gewartet. Und der hat dann auch, ne, das geht ja dann immer weiter, und die Mutter ist Richterin. Also die kennt sich sogar auch aus und die weiß, was es bedeutet, wenn es Beschlüsse gibt.
Ja.
Aber die hat dann auch zu mir gesagt, die Kleine tut mir so leid, ich will keine 10 Minuten bei diesem Mann verbringen. Du hast total recht, die muss sie jedes Wochenende zudem, jedes zweite und dann nochmal in der Woche. Furchtbar. Ich probiere das jetzt. Ich bringe ihr das jetzt bei, dass sie das so äußern darf, wie sie das möchte und höre auf zu lächeln und so zu tun, als ob sie sich anpassen müsste. Mhm. Also das war vorher so, die Kleine hat geweint und wollte nicht und dann hat sie das immer ignoriert und hat das immer so, wird schon, ja komm, ach na ja. Und dann hat sie ausgehalten, dass die Kleine halt gezwungen wurde.
Ja.
Und dann hat ihr das natürlich das Herz gebrochen.
Klar.
Und dann haben wir darüber gesprochen, was ist denn eigentlich mit der Option, weil ist ja jetzt, also was soll man machen, man kann es ja nicht werden für die kleine Maus, wenn du mit ihr mehr darüber sprichst, was ihr passiert, dass sie merkt, sie ist dazu eingeladen, das zu sagen, wir gucken mal, was sie daraus macht, und sie hat daraus gemacht, dass sie jetzt immer sagt, was sie will und macht, was sie will, und ist, wie gesagt, auf anderen Ebenen anstrengend, aber am Ende auch eine gute Message so für ein Kind. Auf der anderen Seite ist es mega gut gegenüber dem Vater, also weil sie sich einfach durchsetzt.
Ja,
immer benennt, wenn es schräg war bei ihm, immer.
Ja.
Also der macht ja ganz viele schräge Sachen. Die kommt immer nach Hause und erzählt alles und das nervt den.
Ja.
Die erzählt auch, der Papa hat gesagt, ich soll das sagen. Der Papa hat gesagt, ich soll vom Verfahrensbeistand das so sagen und ich soll dann das sagen. Die ist auch sprachlich weit, aber trotzdem.
Ja.
Ich meine, Kinder werden auch 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und dann können die das ja wirklich, wenn man denen das beibringt, können die das ja einfach erzählen.
Ja.
Und man kann ja auch immer dazu sagen, hey, ich mache auch Fehler, ich habe auch Schwächen. Die darf der Papa auch benennen.
Ja.
Ich bin zum Beispiel manchmal durcheinander oder ich bin rede viel. So. Das kann nerven, da können wir gerne drüber reden und das darf der Papa auch sagen. Und genauso darf ich sagen, das macht der Papa nicht gut und das macht der Papa nicht gut und das sehe ich auch so.
Ja.
Also da darf man sich ja in gesunden Familien auch drüber unterhalten. Das darf man ja nur in guten Familien.
Ich glaube, das wird so schnell verwechselt mit diesem Satz, oh Gott, nein, bloß nicht schlecht über den Partner oder die Partnerin reden. Und damit ist aber... ich finde, ein Verhalten zu benennen, hat ja nichts mit Schlechtreden zu tun. Es gibt ja einen Unterschied.
Kannst du ChatGPT fragen? Super lustig. Kannst du auf Sprache gehen, dass der redet, und dann sagen, ChatGPT, erklär mir den Unterschied zwischen schlecht über jemanden reden und benennen, was jemand tut.
Ja.
Ich hätte es nicht besser formulieren können. Also Grundmessage ist, dass man unbedingt benennen muss, wenn jemand was Schlechtes tut. Das sagt ChatGPT immer wieder, weil das ist sonst Täterschutz. Sonst kann ja jeder machen, was er will. Und das wäre ja furchtbar. Deswegen müssen wir ja benennen, wenn Menschen Schlechtes tun. Und schlecht über jemanden reden hat unbedingt zum Inhalt, dass man lügt. Man erfindet Sachen.
Ja.
Schlecht über jemanden reden ist manipulativ und erfinderisch. Mhm. Benennen, was jemand tut, ist nicht schlecht reden.
Ja.
Das ist wirklich einfach ein Unterschied.
Ja.
Wenn jemand zu einer Frau sagt, die einfach benennt, was ihr passiert ist, na, jetzt redest du aber ganz schön schlecht über den, dann muss sie unbedingt differenzieren und sagen, nee, stopp, ich rede nicht schlecht über den, ich benenne, was mir passiert ist.
Ja, ja, absolut, total. Also vor allem, du bist ja auch nicht authentisch. Also Kinder spüren das ja, wenn du jetzt so tust, als wäre der Papa weiterhin Superheld, obwohl du eigentlich total Sorge vielleicht hast, total wütend bist und dann so tust nachher, nee, aber der ist doch ganz lieber und alles ist toll. Das Kind spürt doch, dass das nicht stimmt. Aber wenn die Mama ja sagt, das stimmt, dann heißt ja, mit mir muss dann was nicht stimmen. Meine Wahrnehmung stimmt ja nicht.
Ja, streng genommen, gaslightest du das Kind.
Ja, klar.
Also das ist per Definition Gaslighting. Also ich sage immer, die Jugendämter und die Institutionen oder die Freunde, Bekannte, Verwandte und so weiter, laden die Mütter ein, zu gaslighten.
Ja.
Die sagen, ja, das können sie dann natürlich nicht so benennen. Nee, da müssen sie dann ein gutes Gefühl vermitteln. Ja, der Vater hat ihnen gerade eine reingehauen, aber dann müssen sie natürlich lächeln. Mhm. Nee. Nein, das ist wie wenn ich hinfalle, mir das ganze Knie aufschlage und so tue, als ob nichts wäre. Das ist irritierend für Kinder. Kinder brauchen zu bestimmten Ereignissen bestimmte Reaktionen.
Hm.
Das muss zusammengehören und das muss zusammenpassen. Und dann können sie sich gut entwickeln.
Ja.
Die können gut mit Stress umgehen und die können auch gut mit Streit und so, aber die brauchen angemessene Reaktionen.
Ja.
dieses Weggelächel, dieses hinter den Felsen gegehe und dort gerede und sie ausgeklammere, das macht denen Angst.
Ja.
Das ist hochbedrohlich für Kinder, weil Schweigen ja nicht schützt. Wenn mein Mann mich anbrüllt und mir einen reinhaut oder mich nur anbrüllt und ich offensichtlich unglücklich bin und ich immer wieder lächle, macht mein Kind sich ja Sorgen um mich. Mhm. Und dann übernimmt es ja die erwachsene Rolle und fängt an, angepasst zu sein, reifer zu sein, als es muss, weil es merkt, ich beschütze mich nicht, weil ich nicht rede. Mhm. Schweigen löst beim Kind eine große Not aus.
Ja.
Und da kommen wir wieder zu dem Satz, psychologisch richtig, rechtlich riskant.
Ja.
Es ist psychologisch richtig zu reden, auch fürs Kind. Es ist ganz wichtig, um dem Kind Sicherheit zu geben, um dem Kind zu zeigen, ich kann auf mich aufpassen, kein Ding, weil ich rede.
Ja.
Und ich kann auch auf dich aufpassen, weil ich handel.
Ja.
So, ne? Aber vor Gericht heißt es dann, ja, das können sie nicht bringen. Und dann kriegen die Probleme.
Ja.
Und da nochmal zu der Frage, was sollen die tun, wenn da jemand vor dir sitzt, der nicht okay ist, wenn du merkst, der Verfahrensbeistand oder die Frau vom Jugendamt oder sind nicht okay, dann bitte auch nicht mehr die Wahrheit sprechen.
Hm.
Lächeln und sagen, das Beste für das Kind, ich unterstütze alles, was nötig ist, ich nehme mir gerne ihren Rat an und das war's. Wirklich.
Ja.
Aufpassen.
Das ist auch manchmal wichtig, auch sogar vor Fachkräften Dinge respektvoll irgendwie zu benennen. Also auch wenn man merkt, hier läuft es in eine falsche Richtung. Also ich habe das immer so gemacht, auch in Gesprächen mit dem Jugendamt oder so. Ich sage halt so, irgendwie, ich merke, ich habe hier was gesagt und ich habe das Gefühl, sie haben das nicht gehört. Ich wiederhole das gerne nochmal. Also ich habe so, ja. Ich finde das wirklich wichtig, dass man das auch vor den Fachkräften tut.
Muss man nur aufpassen, dass sie sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Also auch da nochmal persönliche Kränkung.
Genau, aber ich denke immer, mit einer gewissen Fachlichkeit, wenn sie fachlich sind, müssen sie es fachlich aufnehmen.
Richtig, schaffen wir.
Man kann natürlich übertreiben, aber ich habe dann bemerkt, im Laufe der Jahre, es ist eher Menschen unangenehm, wenn du die darauf hinweist, das ist gerade so und so bei mir angekommen und ich habe nicht das Gefühl, dass sie das gerade richtig von mir wahrgenommen haben oder so, dann ist ihnen das unangenehm und dann versuchen die eigentlich besonders fachlich korrekt zu sein.
Um dir meine Gegenfrage zu stellen, sagen die, also hast du dann manchmal gehört, na, sie schätzen ihr Kind so ein, aber verwechseln sie mal nicht ihre Bedürfnisse mit den Bedürfnissen ihres Kindes, weil das wird den Müttern ja auch unterstellt, dass sie die engere Bindung haben und deswegen dann ihre eigenen Bedürfnisse verwechseln mit denen der Kinder und dann den Kindern diese Bedürfnisse unterjubeln würden, ja, und dann sagen die Kinder das auch. Hast du sowas auch gehört?
Nee, also sowas habe ich nie gehört, aber es gab mal einen Kontext, wo ich halt gesagt habe, naja, ich bin quasi seit kurz nach der Geburt alleinerziehend und ich war es die ersten Jahre irgendwie zu 95%. Das heißt, dass ich, mein Kind nur mal zu mir die stärkste Bindung hat und dass ich mein Kind am besten kenne, ist irgendwie logisch, oder?
Das wird ja auch wirklich, das ist ja tatsächlich eine ganz, ganz abstruse Geschichte, dass das gegen die Mütter verwendet wird. Die leben mit diesem Mann zusammen, der schert sich wirklich einen Feuchten, geht arbeiten und kümmert sich nicht um die Kinder.
Hm.
Dann gibt es die Trennung, dann ist er auch erstmal abwesend. Und dann überlegt er sich irgendwann, weil er eine Freundin gefunden hat, die ein Kind hat, dass es cool wäre, wenn seine Kinder auch noch da wären. Das wäre ja kurz perfekt so. Heute so, morgen so, jetzt so. Dann fängt er an zu klagen. Dann sitzen die alle vor Gericht. Der Richter freut sich, dass ein Vater sich um seine Kinder schert. Und das Jugendamt freut sich und alle freuen sich. Und alle unterstellen der Mutter, dass sie schuld ist, dass der Vater so einen schlechten Bezug zu den Kindern hätte.
Ja.
Weil sie hat ja so eine enge Bindung, das kann ja nur an ihr liegen.
Ja.
Ne? Sie hat sich ja so zwischen die gedrängt. Weil das ist ja das, was im Pamphlet des Vaters steht.
Ja.
Das steht da drin. Und da denke ich mir doch, genau das, was du gerade sagst, sag mal, denken die alle nicht mit? Also selbst in gesunden Familien ist es so, dass die Mutter zu Hause bleibt 2 Jahre mit den Kids und der Vater geht arbeiten und ist nur abends da, haben die Kinder definitiv ein besseres Verhältnis zur Mutter. Bei jedem Grillen war ich die rumgespielt hat.
Ja.
Und der Vater saß am Tisch und hat nichts gemacht, weil das Kind wollte zu mir.
Ja.
Das ist normal. Das erleben alle in gesunden, normalen Familien, dass die Väter können die Kinder erstmal nicht hinlegen, die Väter können den Kindern erst, selbst beim Einkaufswagen sollte ich den schieben und Dings. Das ist doch ganz normal. Das ist doch nicht, weil sich Mütter dazwischen stellen, sondern weil Mütter einfach die Care-Arbeit leisten.
Ja. Natürlich ist das total normal. Also und dass einem da überhaupt, dass das Unterstellungen kommen. Was ich persönlich auch erlebt habe, das erleben ja auch viele, wenn man sich so früh trennt und noch stillt, dass dann gesagt wird, man soll abstillen. Das ist mir tatsächlich auch passiert.
Toll.
Ich habe es nicht gemacht. Genau. Ich hatte jetzt auch zum Glück dann in dem Fall einen Ex, der hat gar nicht darauf bestanden. Ich glaube, der war gar nicht so scharf darauf, das Kind über Nacht zu nehmen, ehrlich gesagt.
Ja, aber stell dir mal vor, du hast einen Ex, der ist scharf drauf.
Ja.
Weißt du? weil er sich, die sind ja scharf drauf, nicht weil sie selber die Kinder wollen, sondern weil sie der Frau eins auswischen wollen.
Ja gut, aber die Nächte um die Ohren schlagen dann, ne, die Waage.
Ja, die sind teilweise so machtbesessen.
Ja.
Denen geht es nur ums Gewinnen. Ich habe diese Frauen im Handlung, die sagen, die wissen gar nicht, um was der kämpft. Die verstehen den nicht, weil der will die Kinder nicht. Der hat nach 2 Minuten keinen Bock mehr, weil es ihm nur ums Gewinnen geht. Es geht ihm darum, ihr eine schlechte Zeit zu bereiten. Die regulieren sich ja darüber, dir Angst zu machen. Wenn die diese Scheiße fühlen, schreiben die dir einfach einen Brief mit dem Anwalt und dann fühlen die sich besser.
Ja.
Im Moment, wo das Ding in die Post geht, fühlen die sich besser.
Ja.
Und das machen die halt so ein bisschen, so eine Weile. Aber die kämpfen nicht wirklich darum, dass sie die Kinder nachts haben wollen.
Ach, das sieht man ja auch an total vielen Punkten, dass es so vielen Männern, wie du sie gerade beschreibst, dass es dir nicht ums Kind geht. Das sieht man ja an totalen, weil wenn es ums Kind gehen würde, würde man ja auch schon die Mutter gar nicht erst so schlecht behandeln oder zusehen, dass sie psychisch so fertig gemacht wird, weil dann wüsste man ja, dass es natürlich Auswirkungen aufs Kind hat. Und das ist ja immer was, wo ich mich tierisch aufrege und wo ich immer sage, ich finde, das ist Körperverletzung und das ist grob fahrlässig, dass unser System, unsere Strukturen überhaupt zulassen, dass Väter nach Trennungen Mütter so psychisch zusetzen können durch diese ganzen was möglich ist, ob es finanzieller Missbrauch ist, Nachtrennungsgewalt, institutionelle Gewalt, das macht krank. Das bringt dich am Rande des Wahnsinns und das von Frauen, die ja gerade kleine Kinder großziehen sollen, die Feinfühligkeit brauchen, die Empathie brauchen, die Schutz brauchen.
Gut, wenn man die Mutter schwächt, schwächt man das Kind.
Und das finde ich halt eben so grob fahrlässig, nicht nur von dem Täter natürlich selbst, sondern es sind oft noch irgendwie die Familie, es sind noch irgendwelche Flying Monkeys, wie man sagt, die dazugehören. Es sind teilweise Institutionen, es sind Fachkräfte, wie du eben auch benannt hast. Ne? Und da nicht den Verstand bei zu verlieren, das musst halt auch erstmal schaffen.
Ja.
Ne? Und deswegen sage ich immer, ich finde, am Ende ist das Körperverletzung, was die alle machen.
Ist es auch.
Kindeswohlgefährdung.
Genau, an der Mutter und am Kind. Also ich sage immer, Gewalt an der Mutter ist Gewalt am Kind.
Ja, 100%.
Und dann soll die Lösung sein, dass die Mutter schweigt, weil dann ist ja gar keine Gewalt da.
Ja.
Also das ist so, ernsthaft? Das ist die Lösung? Das ist das, was ihr denkt?
Okay. Es ist aber auch generell so, dass die Frauen oder generell auch Mütter ja immer eher so verantwortlich gemacht werden. Ja, verantwortlich für das Beziehungsende, verantwortlich dafür, wie die Kinder reagieren oder nicht reagieren und wie sie erzogen sind oder nicht erzogen. Es sind eigentlich sowieso immer, es ist die Verantwortung der Frau und wie du dann sagst und dann kommen manche so Schlaumeier auf die Idee, ach, jetzt ist das Kind ja 6 oder 7, es ist einfacher geworden, die schläft durch, jetzt habe ich eine neue Freundin, komm, jetzt will ich, 50-50, ab jetzt, okay? Ja,
voll.
So, und das Kind sagt natürlich, nein, ich war die ganze Zeit 90% bei der Mama, ich will nicht. Die Mutter sagt natürlich, nein, wie kommst du jetzt auf die Idee, das Kind will das jetzt auch nicht. Und dann ist es, wie du sagst, die Mutter schuld, weil auch das dann nicht funktioniert.
Ja, dann heißt es, die Mutter würde zu sehr am Kind festhalten.
Ja.
Und das wird ja dann auch, das wird ja dann richtig mies dokumentiert. Ich habe das ja erlebt mit Müttern, die noch Babys haben. Da haben die Babys, also 1 Jahr und 1 Monat ist für mich noch ein Baby, hat sich dann so an der Mama festgehalten, ne? So wollte nicht so weg, hat seit, das ist Wahnsinn, das bricht mir das Herz, ne? Und hat der Verfahrensbeistand, hat es dann weggerissen und hat es dann in einen anderen Raum zu diesem Vater gebracht und hat ins Protokoll geschrieben, eindeutige Bindungsintoleranz der Mutter, sie manipuliert das Kind, man sieht eine zu enge Bindung. Ich weiß nicht, da bleibt mir die Luft weg. Ich hoffe, es hören Menschen, das hören Menschen, die das schon irgendwo reingeschrieben haben, die nochmal nachdenken. Wahrscheinlich hört es niemand, aber von denen. Ja. Es ist unglaublich.
Aber ich glaube auch, ich weiß gar nicht, Verfahrensbeistände ist, glaube ich, auch so eine kurze Ausbildung. Ne? Das ist auch nicht irgendwie, dass das alles Psychologen oder so sein müssen. Gar nicht.
Ach, naja, nein. Das glaubst du. Das ist es ja. Ich frage immer, was macht denn der beruflich eigentlich?
Ja.
Was der gelernt und so weiter. Sozialpädagogen oft.
Oft so, ne? Und auch Gutachter oder Gutachterinnen ja zum Teil auch.
Voll. Absolut. Keine klinische Ausbildung.
Das geht gar nicht eigentlich.
Psychologin lernen, wie man forscht. Als Psychologin kannst du niemanden behandeln und weißt nichts über psychische Störungen. Das war mal irgendwo irgendwie ein Fach. Ja, whatever. Aber wenn ein Arzt fertig ist mit dem Studium, hat er auch keinen Facharzt. Dann ist der kein Arzt, der Menschen behandelt. Und genauso ist es bei Psychologen. Psychologen machen, wenn sie klinisch arbeiten wollen und Ahnung von psychischen Störungen haben wollen, eine 4- bis 5-jährige Ausbildung nach dem Studium, nach dem Master, vielleicht nach dem Bachelor auch, wenn es um KJP, ja. Kinder und Jugend, aber im Schnitt nach dem Master, also du studierst 3 Jahre Bachelor, dann 2 Jahre Master und dann machst du nochmal 4 bis 5 Jahre oder 3 bis 5 Jahre die Psychotherapie-Weiterbildung. Mhm. Mit Spezialisierung auf Tiefpsychologie oder Verhaltenstherapie oder Psychoanalyse oder systemische Therapie. Aber das haben die ja gar nicht. Das heißt, die kennen sich ja gar nicht mit Narzissmus aus. Die haben keine Ahnung von ICD-10. Die wissen nicht, was der Unterschied ist zwischen Bipolar und Depression und Borderline und Narzissmus. Die wissen gar nichts. Und dann sitzen die da und beurteilen, wer vor ihnen sitzt.
Aber das ist ja schon logisch, dass das ja nicht funktionieren kann.
Natürlich nicht.
Also eine Richterin ordnet dir ein Gutachten an, weil sie selber denkt, sie kann jetzt gerade nicht beurteilen, was hier irgendwie das Beste ist, muss dann eine bestimmte Fragestellung eingeben und muss sagen, so, Gutachter, geh jetzt mal in die Familie und prüf mal nach den und den Kriterien.
Ja. So.
Und ich meine, da geht es ja um wirklich wichtige Entscheidungen. Und da kann ich doch nicht, weiß ich nicht, einen Sozialpädagogen oder weiß ich nicht.
Ein Psychologe reicht auch nicht. Machen aber auch Psychotherapeuten und Psychiater. Also das machen sie auch. Dennoch, also Psychiater ist auch so eine Geschichte, wenn du jetzt Psychiater bist ohne Psychotherapie-Weiterbildung. Ein Psychiater weiß um die neurologischen Situationen im Kopf. Ne? Der kennt die Chemie und der kann Medikament verschreiben. Aber der hat es jetzt auch, also um Gottes Willen, ja, Verzeihung an alle Psychiater. Vielleicht ist es auch anders. Meine Erfahrung ist, dass ein Psychiater jetzt ohne Psychotherapie-Weiterbildung nicht das gleiche Wissen hat, was psychische Störungen angeht. Ist so. Und am besten ist es eigentlich auch, wenn du mal 1-2 Jahre in der Klinik gearbeitet hast, dass du wirklich Ahnung hast. Das müssen wir ja machen in der Weiterbildung. Ja. Ne? Dass wir sind richtig gezwungen, mit psychischen Störungen, mit denen wir vielleicht auch gar nicht arbeiten wollen, einfach mal in Kontakt zu sein, damit wir die einordnen können. Mhm. Und das, was wir über Narzissmus lernen, ist, die manipulieren dich. Die schmieren dir Honig ums Maul. Die sagen dir, dass du der beste Psychotherapeut der Welt bist. Und das wäre ja schon mal eine gute Info für alle vom Jugendamt, für einen Richter, für einen Anwalt, für einen Gutachter, für alle schon mal eine gute Info, weil die fallen da ja voll drauf rein. Ja. Die gehen ja zu diesen narzisstischen Menschen nach Hause und sind ganz entzückt sind sie von diesen Menschen.
Ja.
Weil die manipulieren.
Ja.
Und das muss man wissen, das lernt man im Studium und dann in der Weiterbildung. Und wir haben dann natürlich auch Supervision, Intervision. Wir sprechen ständig darüber, was machen Patienten mit uns? Welcher Patient bringt uns an die Grenze? Dass wir das reflektieren im Kollegium, ne? Weil natürlich bringt uns an die Grenze. In der Klinik macht man das ständig. Ja, Zimmer 8, der ist krass. Der wirkt völlig normal, Wahnsinn. Der ist mega nett, ich finde den okay. Aber ich weiß, dass der das und das und das gemacht hat. Ich muss noch dahinter kommen, sozusagen. Ne? Und das muss man ständig reflektieren. Hm. Und dann sollen auf einmal irgendwelche Menschen diese schwer gestörten Narzissten einsortieren, die gar keine entsprechende Weiterbildung haben oder gar nicht im Krankenhaus gearbeitet haben.
Ja.
Meiner Meinung nach sollten ja Juristen, vor allem Juristen, Richter und Anwälte, in ihrem Studium auch in Psychotherapie oder psychische Störungen teilhaben. Hm. Ein Teil, der einfach über psychische Störungen aufklärt, weil die haben ja wahnsinnig viel mit diesen Menschen zu tun. Gerichtssäle sind voll mit...
Natürlich. Ich meine, welche Familien landen denn vor dem Familiengericht?
Ja, genau.
Das eben, genauso wie im Sozialpädagogik-Studium, da gehört auch mit rein, was sind denn Krankheitsbilder und mehr Psychologie, müsste mehr Pflicht sein, weil womit arbeiten die Menschen später? Das ist ja nicht irgendwie der nette Hans und die Gerda, die sich jetzt im Freundlichen getrennt haben und hier eine super Co-Elternschaft kreiert haben. Das sind ja nicht die, die vor Gericht landen.
Richtig. Richtig. Ja, oder Strafrecht. Also ich meine, ich behandle ja auch Frauen, da geht es dann auch ins Strafrecht. Der ist körperlich gewalttätig geworden, der stalkt, der bedroht oder der hat die Tür eingetreten oder rumgebrüllt. Da geht es ja dann ins Strafrechtliche oder hat irgendwas gestohlen, whatever. Der Staatsanwalt kennt sich nicht aus. Der weiß gar nichts über psychische Störungen. Also die lernen das dann so im Laufe schon so ein bisschen mehr.
Ja.
Ich habe einen Freund, der ist Staatsanwalt und der weiß schon um Psychopathie. Ne? Der hat es schon ein bisschen gehabt, irgendwie auch so nebenbei, aber wirklich gezielt gelernt hat er das nicht.
Deswegen,
aber die Arbeit noch mit dir.
Ja. Alles grob fahrlässig.
Absolut. Was ich noch sagen möchte, weil das vielleicht ein bisschen durcheinander gekommen ist, Gutachter und Gutachterinnen sind keine Sozialpädagogen. Das ist Verfahrensbeistand und so. Gutachterinnen sind auf jeden Fall Ärzte und Psychologen und Psychotherapeuten. Aber dennoch...
Ja. haben sie nicht unbedingt diesen Therapeuten gemacht, sondern haben quasi...
Selbst wenn sie den gemacht haben, haben sie trotzdem ganz oft das Wissen nicht. Muss ich wirklich sagen, bin ich geschockt. Mhm. Wenn ich so Gutachten lese, denke ich manchmal so, wo war der Kollege? Also wo war er, als das Seminar war? Nicht anwesend.
Ja.
Aber ja. Das wollte ich nochmal kurz sagen, genau. Und Sozialpädagogen sind dann Verfahrensbeistände und jetzt, ich weiß, was gibt's noch? Wer kommt noch so vorbei? Das war's, ne?
Ja klar, also gut, Jugendamt natürlich, die Mitarbeiter, die dann die Elternberatung machen. Ne?
Was lernt man da? Mhm. Auch Sozialarbeiter?
Da wird man auch Sozialarbeiter, Pädagoge.
Ja, genau, okay. Ja. Und da fehlt ja auch die Weiterbildung. Es wäre ja auch toll, im Jugendamt, die müssten unbedingt mehr, also ihr müsstet unbedingt mehr lernen über psychische Störungen. Ja. Why not?
Ich persönlich bin ja jetzt Netzwerkkoordinatorin und mache das tatsächlich sehr viel. Also das finde ich ja cool, dass ich ja in meinem Job auch, also ich bin ja Netzwerkkoordinatorin Kinderschutz. Ja. Das heißt, ich organisiere ganz viel Fortbildung, Netzwerktreffen, wo es um das Thema Kinderschutz geht und wo es darum geht, aufzuklären. Genau auch um solche Themen auch. Ne? Und da finde ich immer toll, weil ich lade ja quasi alle ein über Justiz, aber auch Kita, Schulen, Ärzte, wer auch immer, alle, die irgendwie in Kontakt mit Familien sind. Es wird auf jeden Fall immer mehr aufgeklärt, aber es ist natürlich immer noch keine Pflicht. Also das heißt, das Kommen ist ja freiwillig. Ich finde, es müsste ja da so eine Fort- und Weiterbildungspflicht geben für Menschen aus der Justiz, für Sozialarbeiter, und dass es nicht nur Interessierte sind und es dann quasi für dich so ein Glückslos ist, oh, habe ich da jetzt einen interessierten Richter oder eine Verfahrensbeiständin oder Gutachter gehabt, der sich auch weitergebildet hat? Das müsste ja eigentlich ein Pflichtprogramm sein. Wenn jetzt eine Frau sich trennen, eine Frau, die jetzt noch in einer Beziehung sind, auch in einer Gewaltbeziehung, welcher Form jetzt auch immer, weil da ist ja auch ganz oft eben die Sorge, was passiert denn jetzt, wenn ich mich trenne? Also, weil die, wenn die natürlich vorher sich ein bisschen schlau gemacht haben und auch mal so ein bisschen durchs Internet forsten, kann ich auch verstehen, kannst du ja ganz schön Angst bekommen. Wenn du dann eben auch so Geschichten, von denen du auch gerade erzählt hast, mitbekommst, was für Erfahrungen da andere Mütter machen, die sich dann getrennt haben von einem narzisstischen Partner und was sie dann erleben, was die Kinder danach erleben, was für Sorgen damit einhergehen, dass dann manche Frauen denken, ist dann das geringere Übel vielleicht einfach zu bleiben?
Mhm. Ne? Ja, absolut.
Hast du auch solche Klienten?
Ja. Klar. Na klar. Also ich habe auf jeden Fall ganz, ganz viele, die noch in den Beziehungen stecken. Mhm. Die dann auch teilweise die Therapie beenden, weil sie, ich bin ja die Spiegelung der Realität. Mhm. Und das halten sie nicht mehr aus, weil sie ja noch in ihrer verdrängenden Realität, verzerrten Realität, um die Beziehung zu halten, festhängen. Mhm. Und wir arbeiten da auch dran. Ich sage das dann immer, wenn das dir zu viel wird, wir können das anpassen. Ich will nicht, dass du dich bewertet fühlst, weil ich bewerte dich nicht. Ich begleite dich, egal wo du stehst. Mhm. Begleite dich auch 10 Jahre, wenn du bleibst. Und 20 Jahre, ist mir egal.
Ja.
Das kleinste Ziel ist, dass du versuchst, nicht zu dissoziieren und dir deine heile Welt zu basteln und zu verdrängen, was er tut, sondern dass du versuchst zu erkennen, was er tut. Und dann vielleicht sogar im nächsten Schritt mit den Kindern darüber zu sprechen oder die Kinder mehr zu beschützen. Vielleicht so kleine Schritte. Das sind Riesenschritte. Aber es sind zumindest interfamiliär erstmal intrafamiliär erstmal so kleine Steps in Richtung vielleicht irgendwann nach draußen, weil je mehr du natürlich anfängst zu sehen, was los ist, desto mehr wächst auch das Bedürfnis ganz alleine, dass sie dann gehen und auch die Kraft. Mhm. Aber viele kommen zu mir und haben gar keinen Clou. Also die wissen überhaupt nicht, wie sie da rauskommen sollen, weil sie natürlich erwartet, dass sie sind finanziell abhängig, der Typ ist stinkreich, der wird die platt machen mit 20 Anwälten so ungefähr und die haben gar nichts. Mhm. Und dann erkläre ich denen erstmal, wenn sie verheiratet sind, dass sie natürlich auch Geld kriegen, das wissen die alles gar nicht, die glauben denen auch alles. Ne? Ich kriege ja nichts und ich habe ja nichts und er kriegt dann das ganze Sorgerecht und er wird dann Folgendes erzählen, das hat er doch gesagt, so ja, das kann er gerne machen, wo ist der Beweis? Vor Gericht zählt nur das, was bewiesen werden kann. Ja. Der kann, also ich erkläre denen dann immer, wie das so vor Gericht läuft. Der Richter guckt da rein, der liest sich das durch oder die Richterin und dann sind die, ja okay, was sagen sie dazu, was sagen sie dazu? Dann gucken die Anhang, Beweise, dann sehen die keinen Anhang, keine Beweise, dann machen die weiter.
Ja.
Die wissen doch, dass die beide Seiten irgendwas erzählen, aber wenn es keine Beweise gibt, dann ist es auch nicht passiert.
Ja.
Ja. Ja, und dann sind die schon mal beruhigt und was das Geld angeht, gibt es dann auch immer eine Lösung. Aber natürlich kann ich ihnen nicht ersparen, dass der Typ wahnsinnig ist und sich darüber reguliert, sie fertig zu machen. Und das wird natürlich passieren. Aber da kann man auch dran arbeiten. Wir können nicht verhindern, dass er das machen wird, aber wir können verhindern, dass die das so fertig macht. Also, dass sie das in dem Maße fertig macht.
Mhm. Ja.
Da, gefeit davor ist man nie. Also, es ist natürlich unglaublich anstrengend.
Und ganz wichtig dann auch für Betroffene, dass die eben dokumentieren, auch für den Fall, dass es mal vor Gericht kommt oder so, dass die genau diese Beweise sammeln.
Habe ich heute erst wieder eine Klientin gehabt. Ich gesagt, so, sag mal, hast du mal eine Zeile von dem ganzen Wahnsinn aufgeschrieben? Ne? Ja, ich weiß, ich müsste das tun, er macht das schon lange. Ich so, wie jetzt? Verstehe nicht. Ja. Du müsstest das tun, er macht das schon lange, ist kein, möchte ich nicht hören. Und meinte auch rückwirkend, bitte alles aufschreiben, weil es ist besser, wenn du sagst, es ist vor 3 Jahren passiert, als wenn du in 10 Jahren sagst, es ist vor 13 Jahren passiert. Schreib jetzt nochmal alles auf, was du erinnerst und ab heute alles, was aktuell ist. Und dann machst du ein Foto davon und schickst es dir oder mach nur ein Foto, dann hast du einen Zeitstempel. Falls jemand sagt, du hast gestern alles zusammengeschrieben, sagst du, nee, hier habe ich das Foto. 3.8.25 habe ich das Foto gemacht, das ist da geschrieben worden. Also, dass man auch beweisen kann, dass man es da geschrieben hat. Aber immer alles dokumentieren.
Das ist so wichtig. Das ist ja auch dann nach der Trennung wichtig. Also wenn es jetzt dazu kommt, dass die Frauen sich dann trennen und was für Schikanen oder Angriffe da auch kommen mögen, da auch immer alles dokumentieren, alles per Mail, immer alles über den Schriftverkehr machen, am besten über E-Mail, weil vor Gericht zählen am Ende die Beweise.
Das ist genau, um das nochmal zu betonen, vielleicht haben das jetzt einige nicht verstanden, weil ich habe das vor einem Jahr alles überhaupt nicht verstanden. Ja. Ich war so, wie jetzt nochmal? Das gilt als Beweis. Also wenn man Dokumentationen hat, zählt das vor Gericht als Beweis. Wenn man sagt, ja, ich erinnere, dass das so war, hört einem keiner zu.
Ja.
Deswegen dokumentieren. Weil das sagen ja auch viele, ich kann ja nicht beweisen, dass er mir in die Gurgel ist. Dann sage ich, weil Aussage gegen Aussage, dann sage ich, ja, das stimmt, aber dann könnte ja gar keine Frau oder gar kein Mann, denen Gewalt passiert ist, jemals irgendwas anzeigen, weil ganz viel passiert ja eben alleine. Ja. Da ist man halt alleine. Ja. Aber es muss ja einen Weg geben. Und der Weg ist dokumentieren, aufschreiben. Ja.
Absolut. Wobei es natürlich leider auch so ist, das habe ich schon von vielen gehört, dass wenn geschildert wird, auch durch den Anwalt vorher schon, was in der Beziehung gelaufen ist und dass auch Gewalt mit im Spiel war, dass das am Ende vor Gericht ignoriert wurde und dann quasi gesagt wurde, ja, es geht aber jetzt ja um den Umgang und es geht jetzt um ihr Kind und es geht nicht um ihre Beziehung, sie sind jetzt getrennt, das interessiert uns hier nicht.
Okay, da muss ich ganz kurz einhaken, weil ich das nämlich auch oft erlebt habe, aber mittlerweile schlauer bin, da möchte ich nur ganz kurz einmal sicher gehen, dass es nicht so war, weil ich ja auch eine Juristin als Freundin habe, also eine Anwältin und überhaupt Staatsanwalt und Richter und so und viel Kontakt mit denen habe und ein bisschen verstanden habe, auch weil ich selber auch schon vor Gericht stand, wie das läuft. Also man muss ja, man hat die Gegenseite, die irgendwas fordert und dann geht es um diesen einen Punkt.
Genau.
Dann muss man mit seinem Anwalt genau darauf reagieren, ganz konkret und auch strategisch. Er möchte das Aufenthaltsbestimmungsrecht, also muss ich jetzt ausarbeiten, wie kann ich verhindern, dass er das kriegt. Ah, er war gewalttätig, perfekt, ich habe 4 Fotos, perfekt, es war vor 3 Monaten, noch perfekter, ist nicht mal verjährt, geil. Ja. Alles anhängen, Beweise, bam, 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 Argumente. Dann muss der Anwalt, den ich habe, das in den Fließtext so reinformulieren, untermauert mit Paragraphen, dass das auf die Argumentation der Gegenseite, die mich angreift, passt.
Ja.
Und dann wird das im Gerichtssaal auch gehört. Wenn ich jetzt aber einen Anwalt habe, der wirklich, ganz ehrlich, also wirklich, sorry, aber ich habe wirklich Patientinnen in Behandlung, die Anwälte machen keine gute Arbeit. Das ist einfach so. Was auch meine Freundin bestätigt, die selber Anwältin ist, die hat es am Anfang nicht geglaubt, ihre Kollegen krass verteidigt und am Ende hat sie gesagt, wow, das ist einfach faul. Die lassen die Menschen, Frauen und Männer in diese Gerichtsverfahren reingehen, ohne jegliche Argumentationskette, ohne jegliche Beweislage und fangen dann an, in der Verhandlung wild rumzuargumentieren. Und da sagt der Richter, weil der hat mit 30 Minuten Zeit, sorry Leute, nee, das müsst ihr vorher hier rein argumentieren. Da möchte ich bitte Anhänge haben und da möchte ich bitte eine Struktur. Aber ich höre mir jetzt hier nicht in 30 Minuten an, was ihr noch alles erlebt habt. Das passt hier jetzt nicht hin. Wir sind jetzt hier bei Punkt XY. Den schaffen wir kaum, weil wir haben 30 Minuten, höchstens 60. Und der Rest muss bitte gesondert nochmal schriftlich aufgeführt werden. Dann können wir das zum anderen Zeitpunkt, in einem anderen Zeitfenster hier diskutieren. Ja. Dann gehen die Frauen da raus und sagen, keiner hört mich. Keiner hört mir zu. Ich habe gesagt, der hat mich geschlagen, aber es hat keinen interessiert. dass das so ankommt, verstehe ich. Das ist aber nicht so, dass es keinen interessiert hat. Dein Anwalt hat scheiß Arbeit gemacht. Er hätte das. Dieses Argument, dass du geschlagen wurdest, in den Text rein argumentieren müssen, hätte es mit Beweisen, sei es eine Anzeige, sei es ein Gedächtnisprotokoll oder seien es Fotos, whatever, oder ein Zeuge. Es kann auch ein Nachbar sein, der als Zeuge ausgesagt hat. Whatever. Der hätte das ordentlich aufbereiten müssen, so wie man das anwaltlich tut, für ein Verfahren. Da weiß ich jetzt auch nicht genau, wie das geht, aber der weiß, wie es geht. Und dann hätte der Richter das auch gehört.
Ja.
Also das möchte ich nur mal ganz kurz an der Stelle sagen.
Ja, das stimmt, da hast du natürlich recht. Ne? Das kann natürlich sein, so genau weiß ich das jetzt nicht, weil das habe ich natürlich auch schon erlebt vor Gericht, dass es da wirklich immer ganz wichtig ist, wie du sagst, dass es um den einen Punkt geht. Also, dass die nichts vermischen wollen.
Das können die gar nicht, weil die es gar nicht schaffen. Das ist wahnsinnig viel. Ich meine, stell dir mal vor, so ein Richter, der macht am Tag wie viele Fälle? 5 bis 7 oder 8? Der hat da für Zeitfenster oder mehr, 16, der hat Zeitfenster für Viertelstunden. Und dann kommt Frau XY und sagt, aber der hat mich auch geschlagen, dem platzt die Hutschnur, dem fliegt das Hirn raus. Der denkt sich so, das ist jetzt nicht euer Ernst. Ganz ehrlich. Und wenn ein cooler Richter ist, geht er danach zum Anwalt und sagt, hallo, kannst du das mal bitte einflechten? Dafür habe ich keine Zeit. Das ist deine Aufgabe, dein Job, mir das ordentlich aufzubereiten und dann kann ich ein Urteil fällen. Aber es kann nicht sein, dass sowas nebenbei gesagt wird und ich dann flexibel hier zuhören muss. Ich bin kein Psychotherapeut und keine Beratungsstelle. Dafür habe ich keine Kapazität und da hat der Richter auch recht. Und die Klientinnen und Patientinnen denken dann, mir hört keiner zu, weil die Anwälte von denen natürlich auch nicht zugeben, dass sie schlecht gearbeitet haben. Die regen sich ja dann auch über die Richter auf und sagen, ja, das geht gar nicht, das geht ja überhaupt nicht klar. Ja, natürlich machen die das, weil sie ja nicht zugeben wollen, dass sie einfach schlecht gearbeitet haben.
Ja. Da kann ich auch tatsächlich nur jeder Mutter, die irgendwie vertreten ist durch einen Anwalt oder eine Anwältin, einen Tipp geben, wirklich zögert nicht zu lange auch zu wechseln. Voll. Ich hatte am Anfang so eine katastrophal schlechte Anwältin und ich habe so lange, weil ich auch nicht richtig wusste, kann ich das jetzt so einfach, darf ich jetzt einfach wechseln, kommen irgendwelche Extrakosten, wie mache ich das? Ich sage euch, es ist am Ende ganz einfach, du suchst dir einen neuen Anwalt, der macht das alles für dich, der kündigt der lässt dich deine Akte zuschicken und alles ist gut.
Absolut. Und wenn du Anwalt spezialisiert auf Narzissmus googelst, findest du Leute und die machen das deutschlandweit. Die arbeiten über Zoom. Das ist wirklich wichtig, weil viele sagen dann, naja, dann nehme ich doch lieber den um die Ecke. Nee, nimm lieber nicht den um die Ecke. Nimm den in Frankfurt, auch wenn du in Berlin wohnst. Ja. Der macht das über Zoom, der kennt sich aus. Dem musst du das nicht lange erklären. Das wird nicht lange dauern. Eine halbe Stunde hast du dem den Fall übergeben. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber ich habe so viel, Anne, ich habe so viele Akten, ja, dann muss der sich da durchwühlen. Das macht der schon. Wenn du dann sagst, du hast kein Geld dafür, dann sage ich dir, versuch es irgendwie aufzubringen. Weil am Ende lohnt es sich. Weil mit den anderen Anwälten, die schlecht arbeiten, gibst du nach hinten raus viel mehr Geld aus, weil es viel länger dauert und es viel mehr.
Und verlierst möglicherweise auch noch mehr.
Du verlierst den Scheiß am Ende. Und hast deine Kinder dann weniger oder, worum auch immer es geht. Ja?
Ja.
Das ist so wichtig, dass sie den Ernst der Lage erkennen und eine ordentliche Argumentationskette aufbereiten. Und wenn du jetzt gerade zuhörst und morgen eine Verhandlung hast oder nächste Woche, check bitte ein, ob dein Anwalt eine ordentliche Argumentationskette vorbereitet hat. Ja? Und wo die Beweise sind. Wo sind die Anhänge? Ja. Weil das ist das, was der Richter sehen will. Der sieht, der liest Behauptung A und dann guckt der, wo ist der Anhang? Das ist die Reihenfolge von Richtern. Und wenn dann ein Anhang ist, dann blättert der um und dann denkst du, niemand hört dir zu.
Ja, nein, die wollen es ganz übersichtlich haben.
Genau, also sie müssen, weil sie es nicht anders schaffen. Ja. Das muss man wirklich sagen. Ich will kein Richter sein, der irgendwie so einen zerfledderten Fall vorliegen hat. Der macht der zu.
Absolut, ja.
Dann sagt der so, ja, okay, sorry, aber ich lasse alles, wie es ist und geht raus.
Ich würde gleich nochmal, bevor wir gleich Richtung Ende kommen, nochmal eben auf die Kinder eingehen. Schutz für unsere Kinder. Du hast das eben schon gesagt, was du auch deinen Klientinnen mitgibst, dass du sagst, bringt euren Kindern bei, dass sie benennen können, was sie empfinden, was sie fühlen, dass sie aussprechen, was sie wünschen, was sie möchten, was ihnen gut täte. Hast du da vielleicht auch so einen konkreten Tipp für Mütter, die sagen, okay, aber wie mache ich das denn? Wie soll ich meinem Kind das denn zeigen? Wie soll ich das denn beibringen? Was wäre denn so kindgerecht?
Ja, da wäre jetzt ein Beispiel gut, ne? Weil so allgemein in den Raum reingesprochen, erstens mal vorleben, wenn ich was Blödes erlebe, also zum Beispiel, ich fahre mit dem Fahrrad kurz über den Bürgersteig, weil ich dann rechts rein muss mit meinem Kind und dann sowieso auf dem Fußweg muss und ich fahre kurz auf dem Fußweg und werde angeschnauzt von irgendjemandem, richtig doll, laut angebrüllt und ich stelle mich hin, und sage, ne, und rede mit dem, der fängt an, mich weiter anzuschreien, dann bin ich auch laut und bin so richtig aufgewühlt und knallrot.
Ja.
Und dann gehe ich weiter und merke auch, puh, ja, es war ein bisschen drüber, aber es hat mich jetzt erwischt.
Ja.
Ja, zum Beispiel. Dann sage ich zu meinem Kind, hast gemerkt, ne? Jetzt war ich auch drüber. Das war ein bisschen doll von meiner Seite, aber ich, mich hat das gerade so mitgenommen, dass der mich so angeschrien hat. Bei mir ist es so, wenn man laut mit mir redet, wenn es so laut wird und aggressiv, dann muss ich mich auch mühen, das nicht auch zu machen und dann so in so Rage zu geraten. Und da muss ich auch noch lernen, das besser zu machen. Ne? Aber ich würde auch sagen, ich bin froh, dass ich was gesagt habe. Das ist wichtig, dass ich was gesagt habe, also redet man nicht mit mir.
Ja.
Und so habe ich es ihm vorgelebt. Das nächste Mal, wenn es irgendwo blöd angemacht wird, merkt es, also einfach, wenn es das bei mir selbstverständlich mitkriegt. Ich war neulich im Copyshop, die Frau, die da gearbeitet hat, war super angespannt, die hat mich die ganze Zeit angepumpt.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, gute Frau, ich merke gerade, wie es mich ein bisschen nervös macht. Ich weiß jetzt leider nicht, wo Drucker 8 ist und welche Taste Farbe ist und habe aber das Gefühl, ich müsste das wissen und ein Schuldgefühl. Vielleicht können wir zusammen gucken, dass wir ein bisschen freundlicher sind, weil ich das unangenehm finde. Und die war mega lieb. Die war so, ja, Entschuldigung, danke. Und ich hatte voll den anstrengenden Tag. Und das kriegt mein Sohn ja auch mit.
Ja.
Der kriegt es mit und sieht, ah ja, Mama spricht es einfach an.
Ja, ja.
Und komisch wird, sagt sie was. Und das macht er auch.
Ja.
Einfach, weil er es vorgelebt gekriegt hat. Der kleine Vogel bewegt seine Flügel, wenn der große Vogel seine Flügel bewegt.
Ja.
Und wenn der große Vogel aber ein Biber ist, weil der Biber jetzt den Vogel großzieht, dann müssen wir irgendwie anders dem Vogelfliegen beibringen, weil sonst wird er nie fliegen.
Ja, ja.
Also wir müssen es den Kindern ja vorleben. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, wenn die uns, Kinder haben manchmal so Fenster, in denen die reden. Weil oft sind die ja still. Kinder richten ja immer erstmal alles gegen sich selbst und denken, sie sind schuld, deswegen sind sie still und nehmen die Schuld auf sich und benehmen sich ordentlich. Das ist so, oder sie zeigen es anders, sind besonders wütend oder auffällig. Aber die haben Zeitfenster, in denen die reden. Auf einmal, boom, kommt es raus, in Momenten, wo es gar nicht passt. Passt bitte diese Zeitfenster ab und redet mit euren Kindern. Geht auf die ein und setzt euch hin und sagt, Mensch, gut, dass du das sagst. Kannst du mir das jetzt nochmal genau erklären?
Ja.
Da fandst du das, auch wenn es gegen euch geht, also nehmt es nicht persönlich und seid dann so aufgewühlt oder gleich im Schuldgefühl oder bei euch, sondern sagt einfach bitte nur danke, dass du mir das sagst. Das ist super wichtig, dass du das machst und mach es bitte öfter. Und wie schlimm muss das gewesen sein die ganzen letzten Tage, als du es noch nicht gesagt hast?
Ja.
Lass uns darüber sprechen.
Ja.
Und versuch dann darauf einzugehen und einfach mega liebevoll und empathisch darauf zu reagieren. Und wenn die dann sagen, ich habe Angst, dass der Papa das erfährt oder ich habe Angst, dass die Mama das erfährt, wenn die Mama die Narzisstin ist, dann auch sagen, okay, ich sag's erstmal nicht, weil es ist bei mir gut aufgehoben. Wichtig ist erstmal, dass du redest. Und generell bitte die Message an alle Kinder richten, wenn irgendjemand zu den Kindern sagt, das dürft ihr niemandem sagen, das ist unser Geheimnis, dass das nicht richtig ist.
Da gibt es ein ganz tolles Buch, das haben wir auch, das Geheimniskuddelmuddel heißt das.
Okay, cool. Das kannst du vielleicht auch nochmal irgendwo verlinken.
Genau, und das ist ein Buch, ich würde sagen, das ist so ab Vorschulalter, so, ne, ab Vorschulalter und dann aufwärts. Habe das auch schon früher mit meinem Sohn gelesen, habe es dann einfach ein bisschen vereinfacht in der Sprache oder so, habe es dann einfach so ein bisschen umgedichtet. Die Quintessenz aus diesem Buch ist, es gibt keine Geheimnisse, also keine guten Geheimnisse, es gibt, ne, weil es gibt ja auch so einen Reim, ein gutes Geheimnis behalte ich für mich oder so, auch Quatsch, weil ein Kind kann ja noch gar nicht wissen, was ein gutes oder ein schlechtes Geheimnis ist. Woher sollst du das wissen? Ne? Und wenn mir das jemand verkauft, dass das ein total gutes Geheimnis ist und ich bin 2 Jahre alt oder 3, ja, dann weiß ich es halt nicht. Deswegen, es gibt nur einen Unterschied zwischen Geheimnis und Überraschung. Wenn du zum Beispiel für die Mama eine Überraschung hast, weil du überschenken willst, das darfst du für dich behalten, aber eine Überraschung wird aufgelöst und ein Geheimnis ist auch oft was ein komisches Gefühl im Bauch macht und so. Das ist, wird da ganz schön beschrieben.
Und es bringt Distanz.
Genau.
Also ein Geheimnis bringt ja auch Distanz. Dann weiß das Kind was, was es der Mama nicht sagen darf.
Ja.
Und wenn Kinder sehr klein sind, sagen sie es ja dann doch. Also sie können ja gar nichts für sich behalten, weil es ja ein ganz natürliches Gefühl ist, was aber, wenn sie größer werden, dann schon funktioniert und das den Kindern auch beibringen. Das ist genau, wie du sagst, das ist falsch. Und wenn das irgendjemand zu euch sagt, sei es der Papa, sei es die Mama, sei es die Tante, Onkel, Cousine, bitte nicht machen.
Ja.
Immer alles erzählen, alles ist gut aufgehoben bei uns. Und wenn das ein Mensch sagt, dann ist es wahrscheinlich kein guter Mensch.
Das finde ich auch übrigens süß in dem Buch. Da geht es nämlich darum, was ist ein sicherer Mensch und was kein sicherer Mensch.
Genau.
Sohn weiß das schon. Ne? Auch, er hat jetzt neulich irgendwas in der Kita, wo ihn da was belastet. Und dann habe ich gesagt, ja, wer ist denn in der Kita ein sicherer Mensch für dich? Und dann sagt er, ja, die und die. Dann sage ich, ja, dann gehst du das nächste Mal zu ihr und dann kannst du mit ihr darüber reden, wenn du dich bei dem anderen nicht sicher fühlst. Dann sagt er zu mir, ach, das ist eine gute Idee, Mama, das ist eine gute. Das ist eine gute, das ist so mit seinen 4 Jahren. Ganz witzig.
Ja, voll. Das merkt man auch. Ja. Ich spreche mit meinem Kind darüber, ob er, ne, manchmal mag er Leute, nicht manchmal mag er sie, klar. Ja. Und dann sage ich immer, genau das meine ich mit gute und schlechte Energie, die Menschen einfach haben, weil natürlich ist ja auch manchmal so, ja Mama, du mit deinem Psycho-Gequatsche so. Ja, ich weiß, kann ich auch verstehen. Ich meine, der mit 11, ne? Der ist kurz vor Pubertät, der braucht es auch nicht, aber trotzdem bleibt ja was hängen. Irgendwas, auch wenn wir die Kinder nerven und die dann sagen, oh, die schon wieder reden und so, es bleibt trotzdem was hängen. Also mein Kind kann, glaube ich, seitdem es 6 ist, was mit dem Begriff Gaslighting anfangen, das differenzieren, wirklich. Klar. Der sagt sowas. Der haut es dann auch raus. So. So ein Begriff wie die Pflanze ist grün. Ja. So, yes, Gaslighting. So, hä? Hat er das? Ja, hat er gesagt. Ja, ich habe ihm das erklärt, weil man sich dann richtig blöd fühlt, wenn das jemand sagt. Ne? Wenn jemand sagt, es war so nicht, aber ich weiß genau, es war so. Und dann wird er sogar noch sauer, weil ich checke, dass es so nicht war. Und es ist eine ganz eklige Dynamik. Und das habe ich ihm sehr früh erklärt. Und der hat es jetzt halt voll drauf. Der checkt das total, wenn Menschen das machen. Warum nicht sowas beibringen?
Voll. Mein Sohn, da war der 3, wenn überhaupt, gerade so 3 Jahre alt, der hat noch gar nicht so gut gesprochen. Und da war eine Erzieherin, die hat wohl geschimpft im Kindergarten, irgendwas war mit einer Gummistiefel, die sollten die Gummistiefel anziehen und dann ist sie irgendwie laut geworden. Ich weiß nicht. Er sagt dann auf jeden Fall zu mir, ja, die hat dann so geschimpft, dabei hatte ich meine Gummistiefel schon an. Und dann sagt er, aber weißt du was, Mama, ich weiß, das hat ja nichts mit mir zu tun, die war einfach total gestresst.
Krass, mit 3.
Eine 3, fand ich auch richtig. Und dann dachte ich auch so, boah, das bringt schon was, ne? Also immer wieder das vorzuleben und einfach, ne, weil ich das auch sage, auch dann irgendwie, boah, es tut mir gerade echt leid, ich war gerade total gestresst und ich habe selber gemerkt, dass ich laut geworden bin oder dass ich irgendwie zu hektisch war oder so. Ich habe das von Anfang an benannt, auch bei mir selber.
Das ist das Beste, was du machen kannst. Ich sage auch immer zu allen, es ist ja gar nicht der Anspruch, keine Fehler zu machen. Ist ja auch unrealistisch. Doch einfach, wenn ihr merkt, dass ihr irgendwie was falsch gemacht habt oder vielleicht an euch arbeiten wollt und ladet die Kinder ein, dass sie euch helfen können dabei. Ja. Keine Ahnung, das ist total okay für Kinder, denen das zu zeigen. Und dann fangen die auch damit an. Dann fangen die auch damit an zu sagen, Entschuldigung.
Ja, am Ende, du sollst dich auch nicht verstellen, du sollst jetzt auch nicht versuchen, hier als Superpädagogin irgendwas ganz toll zu formulieren. Einfach authentisch sein. Und zu sagen, ich glaube, wichtig ist, selbst einen guten Zugang zu sich, sein Gefühl, eine gute Wahrnehmung für sich selber zu haben, um das eben dann auch an deine Kinder ranzutragen. Und dann, wie du sagst, dann entwickelt sich das eigentlich von alleine. Ne?
100%. Jasper Juul ist da noch ein guter Hinweis. Falls, ich meine, den kennen alle, aber vielleicht kennen ihn 2 jetzt noch nicht. Ja. Der dänische Familientherapeut, der sagt ja auch, sei du selbst und rede mit deinem Kind einfach darüber. Und er hat so einen schönen Tipp gehabt in Bezug auf, wenn ich sehr wütend werde, was mache ich dann? Wenn ich merke, die Wut kommt, weil mein Kind mich einfach in den Wahnsinn treibt. Einfach formulieren. Also ich habe das dann auch gemacht. Ich habe dann immer gesagt, du, ich werde jetzt gleich ganz wütend. Ich merke, wie es kommt. Ich muss rausgehen, sonst brülle ich hier wieder rum und dann fühle ich mich doof. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht jetzt wieder hier so schimpfig sein, weil dann ärgere ich mich über mich selbst. Und ich habe einfach alles, was passieren würde, benannt und besprochen. Und in dem Moment ging es schon weg. Und jetzt auch Leute sagen, ja, das ist aber auch nervig, ja, aber besser als dann wieder schimpfig sein.
Voll.
Ja. Rumrumpeln, ja. Dann lieber sagen, ich rumpel hier gleich wieder rum und fällt mir gar nicht, ich werde jetzt mal kurz rausgehen und mein Gehör entlasten und dann kann ich auch wieder besser mit dir sprechen.
Also oft so ein großes Thema bei vielen Müttern, dieser Schutz vor Manipulation oder so. Und ich glaube, dass am Ende auch, wenn dein Kind lernt, einen guten Zugang zu seiner Intuition zu haben und weiß, was sich richtig anfühlt und was sich nicht richtig anfühlt, dann fühlt es auch die Manipulation, weil das wird sich nicht richtig anfühlen.
Absolut. Wenn du ihm das beibringst, dass es seinen Gefühlen vertrauen kann, weil ich glaube daran, dass alle Kinder erstmal eine richtige Intuition haben und die nur verlieren, weil ihnen die immer abgesprochen wurde. Und wenn du das aber unterstützt, dass es das fühlt, dass es richtig ist, was es fühlt und richtig ist, was es wahrnimmt, also der Papa hat die Möbel umgeschmissen, symbolisch im Raum und die hier rumliegen, das ist richtig, das war nicht okay und er war auch zu laut, das ist richtig. Und ich habe das genauso empfunden wie du und ich hatte auch Angst. Das darf man auch sagen. Nicht nur du hattest Angst, auch ich habe mich erschrocken, das ist auch okay. Ja. Das ist ja, so ist es ja auch einfach. Das Kind sieht das doch und spürt das doch, aber ich habe die Angst gut bewältigt, weil ich mich ja wehre. Und deswegen kann mir nichts mehr passieren. Ich habe es ja gemerkt, ich habe es benannt und ich habe ja gehandelt. Von daher ist jetzt alles wieder gut. Aber in dem Moment kann ich verstehen, dass du das so empfunden hast. Es ging mir genauso. Und dann werden die Kinder, ich sage mal, zu Emotionsmaschinen. Also die checken dann alles.
Ja, richtig, richtig cool. Eine Frage hatte ich mir noch notiert, weil ich die noch so wichtig finde, weil das die wird mir voll oft auch gestellt von Müttern, die gerade aus so narzisstisch-missbräuchlichen Paardynamiken gekommen sind, die dann so ein Gefühl, so einen kompletten Vertrauensverlust haben. In generell Beziehungen, in Männer, in sich, in allem. Angst haben dann später oder das Gefühl haben, ich glaube, ich kann ja nie wieder jemandem vertrauen. Oder was ist, wenn mir nochmal sowas passiert? Oder woher weiß ich das denn, dass mir das nicht wieder passiert? Oder wie kann ich in der Zukunft darauf achten, dass mir sowas nicht nochmal passiert? Solche Fragen, glaube ich, kommen recht oft oder kennst du bestimmt auch. Was würdest du da den Frauen noch mitgeben?
Also ein Wort, Grenzen. Grenzen setzen. Und hört auf eure Intuition. Ich frage die Frau immer, oder auch den Mann, ja, wenn ich mal einen Mann behandle, ich muss es immer dazu sagen, weil ich habe ein paar Männer in Behandlung, die sagen, die fühlen sich da manchmal auch ein bisschen traurig darüber, dass ja. So, aber ich sage auch immer, es ist halt auch die Realität, da musst du drüber stehen, ist nicht persönlich gemeint, aber ich möchte auch die Männer einziehen. Ich sage denen immer, erinnere dich bitte mal an dein erstes Date und dann überlegst du mal, ob es beim ersten Date schon Hinweise darauf gab, weshalb du dich am Ende getrennt hast, nach 10, 20 Jahren, wann auch immer. Die sind ja teilweise ewig mit denen zusammen. Und dann kommt immer, ja, stimmt, gab schon beim ersten Date Hinweise. Genau darauf. Genau auf den Empathiemangel, auf die Übergriffigkeit, auf den Größenwahn, auf die Fassade, ne, auf die Manipulation. Also es gab definitiv Hinweise und ich habe es übersehen. Ich habe mich 2-3 Mal geschämt, hatte ich heute eine. Ja, ich habe 2-mal bin ich so zusammengezuckt und habe gedacht, ah, ist der laut, ist ja ein bisschen drüber. Aber dann fand ich den halt toll. Sowas zum Beispiel. Oder er hat sehr schlecht über seine Ex geredet, dabei aber wenig reflektiert. Oder ich habe von mir geredet und da war er auch ganz interessiert, überschwänglich interessiert, aber irgendwie inhaltlich hat er gar nicht wirklich was gesagt dazu. Er hat gar nicht gehört, was ich geantwortet habe, wenn ich mal drüber nachdenke. Und all sowas, und das sind ja letzten Endes alles, wenn wir es zusammenfassen, die Trennungsgründe nach 15 Jahren gewesen. Und deswegen, so gehe ich jetzt in erste Dates. Ich gehe genauso in das erste Date. Was würde ich in 15 Jahren einer Therapeutin beantworten, wenn ich diesen Mann beschreiben müsste, warum ich mich letzten Endes getrennt habe und ob es schon im ersten Date sichtbar war? Und dann gucke ich den so an und gucke, ob es irgendwie Red Flags gibt und wie er darauf reagiert, wenn ich sage, ich sehe das anders. Weil narzisstische Menschen nähren sich ja davon, dass man so gleich ist, dass man auf einer Welle schwingt. Du bist ja wie ich. Ach Mensch, wir sehen ja alles gleich. Ach Wahnsinn, jemanden wie dich habe ich ja noch nie kennengelernt. Weil die haben ja einen Wunsch im Kopf, den sie auf dich projizieren und du bist auf einmal die Erfüllung derer Wünsche. Aber das bist du nicht. Die sehen dich nicht, die sehen einfach nur dich als Projektionsfläche, als Leinwand für ihre Wünsche. Und da habe ich früher zum Beispiel auch perfekt reingepasst. Das war ich. Ich habe sofort die Leinwand gemacht. Ich war weiß, weiß. Und dann konntest du da richtig schön drauf projizieren. Und mittlerweile bin ich nicht mehr weiß. Ich bin keine Projektionsfläche mehr, sondern ich sage, nee, sehe ich anders, will ich anders machen. Echt, ach krass, und du bist ja so. Und spiegel die auch. Und das gefällt narzisstischen Menschen nicht. Die sind direkt weg. Ich höre nie wieder was von denen. Ist
gut aussortiert dann.
Ja, ja. Von hinten, Staubwolke. Und das war es dann auch schon. Also die haben schon konkrete Vorstellungen davon, wie die Partnerin oder der Partner sein sollen.
Ja. Das habe ich auch mal von irgendeiner Paartherapeutin, meinem Podcast-Interview, ich kann es nicht mehr sagen, aber ist mir so hängen geblieben. Irgendwann mal vor Jahren habe ich ein Interview gehört, wo eine gesagt hat, nimm die Menschen einfach ernst. Hör den Menschen zu, weil die Menschen sagen es dir. Auch schon beim ersten Date, die sagen es dir eigentlich, du musst nur zuhören. Und das ist so das, was du jetzt quasi auch sagst. Hör einfach zu, weil wie oft habe ich danach das nämlich beobachtet, das ist mir so im Gedächtnis geblieben, auch bei Freundinnen, wenn die mir was erzählen, auch so von Dates und dann tut man ja oft mal so Sachen, die dann irgendwie so ein bisschen doof waren, so ein bisschen ab. Und dann denke ich auch mich, ja, aber was er da gesagt hat, auch wenn er das jetzt vielleicht so ein bisschen witzig gesagt hat, ne, aber gefällt dir das denn so?
Ich sehe das hundertprozentig genauso. Meist, was ich dann oft höre und ich sage dir, 30% haben das auch gerade gedacht, die hier zugehört haben. Na, wenn sie jetzt so in Dates geht, dann kann sie ja gar nicht mehr daten. Die bewertet alles über, die hat voll die Narzisstenbrille auf, die ist auch in ihrer Expertise gefangen, die denkt jetzt nur noch so, wirklich, hundertprozentig haben es Leute gedacht, die mich gerade vor 4 Minuten haben sagen hören, ah, ich gehe jetzt nur noch so in Dates, ich gucke das jetzt so an. Ja. Das höre ich oft, aber das ist falsch. Also ich gehe ja nicht da rein und suche den Narzissten, sondern ich höre zu. Und ich gucke nicht mehr drüber weg, wenn ich 4-mal sage, ich würde gern da lang gehen, ich würde gern das machen, wenn der für mich bestellt zum Beispiel. Nee, sorry, aber ich würde gern das selber bestellen und so. Ja. Oder wenn dem, weiß ich nicht, wenn der nach meinem Gehalt fragt und dann so ganz komisch, weiß ich nicht, da ganz seltsame Fragen stellt, die total übergriffig sind, in meinen Augen fürs erste Treffen. Oder dieses übermäßige, du bist so toll, idealisieren. Dann frage ich nach, was genau findest du denn so toll? Voll schön, aber was genau denn? Und wenn da nichts kommt, dann nehme ich das ernst. Oder wenn derjenige sagt, Mensch, die Ex-Beziehung war voll schwierig. Ich finde es zu schnell im ersten Date, das zu erwähnen, aber gut hat er gemacht, aber dann kriegt er von mir eine Chance. Dann will ich wissen, warum er das jetzt für nötig hält, von dieser Frau zu sprechen und was, wo er seinen Anteil sieht. Und wenn dann nur kommt, sie ist schuld, 100%. Jetzt denken natürlich alle, naja, aber das würde ich jetzt auch so erzählen. Ich würde schon auch sagen, er ist schuld und ich habe keinen Anteil. Du kannst das aber trotzdem im ersten Date anders formulieren. Ich würde schon auch sagen, ich war an einem Punkt, der so und so war und deswegen habe ich die Augen zugemacht. Ich hätte schon Anteile, die ich erzählen kann.
Klar, das hat auch einen Grund, warum man geblieben ist.
Richtig, natürlich hätte ich Anteile. Wo wir jetzt weg von der Schuldebene gehen, aber eben in so eine Persönlichkeitsebene. Natürlich hätte ich Dynamiken, die ich beschreiben kann, die ich aber auch nicht beim ersten Date bespreche. Das empfinde ich als Distanz gemindert. Wenn sich ein Kind zum Beispiel sofort auf den Schoß von jemandem setzt, dann heißt es, dass es traumatisiert ist, weil es jemanden sucht, der aufs aufpasst. Ne, diese distanzgeminderten Kinder. Und wenn ein Mensch so ist, der sich direkt bei mir auf den Schoß setzt, mir 9-mal am Tag schreibt und ich den vorher gar nicht kannte, dann hat er definitiv irgendein Problem. Also ist meine Meinung. Und wenn ich mich jetzt extrem gesehen fühle dadurch, dann habe ich ein Problem, nämlich keinen Selbstwert. Und dann muss ich an meinem Selbstwert arbeiten. Und mittlerweile ist es bei mir zum Beispiel so, ich reagiere darauf empfindlich. Früher, in den 20ern, Anfang 20, fand ich das schön. Da fand ich das schön, wenn jemand sich sehr schnell viel gemeldet hat. Jetzt bin ich so, naja, ich empfinde es nicht mehr als schön. Ich möchte das langsam. Da gibt es ja auch ein Kapitel im kleinen Prinzen, als er auf der Erde ist und den Fuchs kennenlernt. Und der Fuchs sagt zu ihm, ich bin jetzt für dich so ein Fuchs wie alle anderen Füchse und du unterscheidest mich nicht von anderen und deswegen bin ich für dich nicht wichtig. Aber wir müssen jetzt erstmal Zeit verbringen und dann werde ich einzigartig für dich. Genauso wie deine Rose für dich einzigartig ist, auch wenn du so viele Rosen auf dem Planeten hier hast, gieße die und dann wird es deine Rose werden. Und dann muss der kleine Prinz jeden Tag ein bisschen näher ranrücken. Und dann machen die sich vertraut. Das ist so die Wortwahl. Ja. Und genau das ist das, was Narzissten fehlt. Die machen sich nicht vertraut. Die kommen direkt in deine Höhle und sitzen da, als ob sie noch nie woanders gewesen wären. Und richten die Höhle ein und sehen überhaupt nicht, was du eigentlich für eine Höhle hast.
Ja, ich finde, du hast immer Hammerbilder. Also richtig gut. Wo ich Bilder, komme ich jetzt mal zu deinem Buch. Du hast ja auch ein Buch geschrieben.
Der Käfig.
Bitte sag du den kompletten Titel. Ich kriege den kompletten Titel nicht hin.
Der unsichtbare Käfig, gefangen in narzisstischen Beziehungen. Warum wir Narzissten verfallen und wie wir uns von ihnen lösen können. Und es geht darum, dass wir oft wissen, dass die Dynamik toxisch ist und dass derjenige unfair ist und trotzdem bleiben. Deswegen der unsichtbare Käfig. Und warum gehe ich nicht? Warum habe ich mir selber diese Fessel angelegt und welche Dynamiken spielen eine Rolle? Und ich bin vor allem darauf eingegangen, dass das eine Suchtdynamik hat und teilweise vergleichbar ist mit Menschen, die wirklich Kokain konsumieren oder alkoholabhängig sind oder spielsüchtig sind. Ja. Ne, dieser Wechsel zwischen Dopamin und Cortisol macht süchtig, also co-abhängig. Und die Menschen, die da reingeraten sind, die sind quasi Süchtige, die eigentlich auch einen Entzug verdient haben in der Klinik und eine Reha. Und die wollen aber im normalen Leben funktionieren und kriegen noch vom Freundeskreis Bewertungen von wegen, du hast es doch jetzt verstanden, kannst dich mal trennen und werden bewertet und fangen dann an zu schweigen und isolieren sich und werden einsam und geraten immer tiefer in diese toxische Dynamik, weil die einfach kein Umfeld mehr haben.
Ist in dem Buch, ich habe es leider noch nicht gelesen, ich werde es aber noch tun. Gut. Richtig schlechte Interviewerin hier. Noch nicht gelesen.
Kannst du noch mal gelesen haben, das kommt doch erst am 16. September raus.
Ach, komm mal. Ja. Hammer. Das schneide ich jetzt raus. Also ich werde mir am 16. September dein Buch bestellen. Ist da auch, wenn ich jetzt sage, okay, als betroffene Mutter, bin jetzt schon getrennt, habe aber vielleicht einen Ex-Partner, der so drauf ist und möchte auch da einfach mich gut schützen und distanzieren, hilft mir das Buch dafür auch?
Definitiv. 100%. Ja. Ich habe super viele, also ganz viel Aufklärung. Mhm. Warum passiert das? Um so ein bisschen dieses innere Narrativ zu stoppen, ich bin so schlecht. Wie oft höre ich, ich bin so dumm, ich war so dumm. Das ist schon ein automatischer Satz. Oh, ich bin so beknackt, wieso habe ich das gemacht und so. Wo ich auch viel dran arbeite mit den Menschen. Und das wird ja auch relativiert durch Wissen. Ne, wenn ich erkläre, dass das überhaupt nichts mit Dummheit zu tun hat oder mit dem präfrontalen Kortex, der unser Wissen steuert, mit der Kognition, sondern eindeutig mit der Amygdala und dem Hippocampus und da, wo unsere Emotionen sitzen, und dass wir uns eigentlich gar nicht dagegen wehren können, das ganz natürlich ist, weil 95% werden durch unsere Gefühle gesteuert und 5% nur durch unsere Kognitionen. Das ist das eine, dass es so ein bisschen relativiert wird, plus ganz konkrete Handlungstipps. Mach das, dann das und dann das und versuch dir das aufzuschreiben und dort und jenes. Super. Und um da wirklich gezielt rauszukommen. Und ich muss auch sagen, selbst für mich, die das durch hat, ist es immer noch, auch wenn ich jetzt Expertin bin und dieses Buch geschrieben habe, immer noch heilsam, wenn ich Momente habe, in denen ich an mir zweifle, und ja, die habe ich auch noch, zu wissen, die Drogenabhängige kommt gerade durch. Ich habe Suchtdruck. Es ist ein Suchtdruck. Es ist keine Liebe. Ja. Weil ja viele denken, Mensch, habe ich doch falsch entschieden. Das tut mir viel zu sehr weh, dass ich den jetzt verlassen habe. Ist dieser ganze Kampf notwendig? War das vielleicht doch richtig, was der sagt? Vielleicht bin ich doch die Verrückte. Liebe ich den doch? Was ist, wenn er die Liebe meines Lebens war? Und all diese komischen Gedanken, die einen da umtreiben, die werden so viel kleiner mit dem Wissen, das Ganze hat einfach eine Suchtdynamik. Das ist ein Suchtcharakter. Ich bin abhängig und ich habe momentan Suchtdruck, ich muss da jetzt durch, und je länger und besser ich durchhalte, desto weniger wird das werden, und es ist Quatsch, mein Gehirn belügt mich. Ja. Das hilft.
Und ich finde auch gerade, wenn man sich das so, wenn man das wirklich auch mit so einer Sucht vergleicht und wenn man sich jetzt vorstellt, jemand ist ganz frisch vom Stoff runter, also noch recht ein zartes Blümchen, ein bisschen labil, finde ich das auch so gefährlich, wenn dann von außen, wenn dann auf einmal doch irgendwie ein Bekannter, eine Freundin, Familienmitglied oder so zu dir sagt, naja gut, aber ich kenne die andere Seite nicht. Hast du die andere Seite auch mal gesehen? Und du hast irgendwie in einem Interview gesagt, die haben die andere Seite auf die Stirn tätowiert. Und ich finde, und genau das ist das nämlich auch, wenn man gerade in dieser ganz sensiblen Phase ist, wo man gerade so eine Beziehung erstmal verlässt oder da rauskommt, und ich glaube, da kann auch so dein Buch, dann kann ich mir vorstellen, gut bei helfen, dass man sich immer wieder bewusst macht, nein, ich nehme das hier richtig wahr und ich habe die andere Seite mehr als genug beleuchtet. Weil ich glaube, jede Frau, die in so einer Beziehung war, hat die andere Seite studiert, wie du auch schon gesagt hast. Ne?
Die sind ja nur in der Perspektive des anderen. Die haben sich ja Jahrzehnte teilweise damit rumgeschlagen, die gegaslightete Version des Narzissten anzunehmen. Und dann haben die endlich den Mut und die Stärke, sich da rauszubewegen und zu erkennen, dass der Raum 90 Grad hat und sie hier nicht überleben können und dass sie den Raum verlassen müssen. Und dann wagen die es, einen Fuß vor die Tür zu setzen, und dann sagen alle von außen, naja, aber also ganz ehrlich, ob da wo 90 Grad drin sind und ob der Ofen mal nur von dem angeheizt wurde, das weiß ich aber nicht. Ja, und dann denken die, stimmt, ich habe den Ofen ja auch angeheizt, weil ich habe ja vorgestern geweint und laut. Und dann habe ich ja auch da, habe ich mich ja auch zurückgezogen. Und auf die Nachricht habe ich ja auch nicht reagiert. Stimmt. Und zack, gehen die wieder in den Raum rein, machen Tür zu und sagen, ich bin doch selber schuld. Ich kann den Raum ja auch abkühlen. Können sie aber nicht.
Ja.
Können sie nicht. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man mit diesen Menschen eindeutig erst einmal daran arbeitet, die aus dieser Perspektive der anderen rauszukriegen. Ich muss immer dazu sagen, sobald ich Narzissten auch mal in Schutz nehme und sage, es ist auch eine Traumareaktion, Narzissmus, da sehe ich schon in den Äugelein, ja? Empathie. Sofort. Ja. Instant. Empathie. Ja. Mhm. So. Und ich dann immer, stopp. Bist du gerade empathisch? Hast du Mitleid? Ja. Hast du gerade gedacht, ob du wohl noch mal schreibst? Ja. Ich so, hast du gerade ein bisschen Hoffnung gekriegt? Ja, wirklich. Deswegen, das ist so gefährlich. Du machst nur so einen Hauch von, der Narzisst hat auch sein Leid, und sofort springen die auf dieses Boot auf und sagen, stimmt, voll, bin ich voll dabei, stimmt, dass du mir so leid. Ich rufe den an, der tut mir jetzt so leid. Ah, ich kann den auch verstehen. Und deswegen muss man da so vorsichtig sein. Das ist ja auch die Kritik an mich. Anne, du beleuchtest gar nicht die Seite der Narzissten. Ja, wenn ich das machen würde, da würden mir die Hälfte der Leute da zurückgehen. Ich kriege die da nur rausgerissen mit ganz viel Kraft, Geduld und Spucke, wenn ich mal eindeutig bei denen bin und eindeutig positioniert bin und nicht immer die Gegenseite beleuchte. Das können andere machen. Und ich verstehe es auch und ich weiß auch, dass Narzissmus eine Traumareaktion ist. Aber ich arbeite mit den Co-Abhängigen.
Ja.
Und die brauchen eine eindeutige Positionierung.
Ja. Und das ist gefährlich, weil da gibt es auch leider ganz, ganz schlechte Coaches oder Therapeuten, die das nicht machen. Weil ich war mal vor vielen Jahren mit einem Ex-Freund bei einer Paartherapeutin, wie das dann so oft so ist. Ne? Man will sich dann eigentlich schon trennen, okay, dann kommt doch die Paartherapie. Wenn man sich dann, wenn der Narzisst das Gefühl hat, er hat dich verloren, dann kommt ja plötzlich doch die Paartherapie. So. Und dann sitzt man bei der Paartherapie zu zweit. Danach hatten wir jeder noch ein Einzelgespräch. Und ich total verzweifelt und war so nach dem Motto, bitte sagen Sie mir, was ich tun soll. Hat das hier noch Sinn oder sollte ich besser meine Sachen packen und gehen, so ungefähr? Und sie hat dann zu mir gesagt, naja, gehen wäre jetzt für Sie wirklich der einfachere Weg, aber natürlich kann man an allem arbeiten und sie würde empfehlen, nur noch erstmal, also mit ihm alleine erstmal und dann soll ich irgendwann nochmal. Und diese Frau hat mich nochmal 2 Jahre in dieser Beziehung gehalten am Ende. Ja, durch diese Aussagen.
100%. Ganz wichtiger Punkt, den du noch ansprichst. Weil ganz, ganz viele, die zuhören, gehen bestimmt gerade in irgendeine Beratung und die werden durch die Therapeuten wieder verunsichert. Weil die Therapeuten professionell objektiv bleiben wollen und damit großen Schaden anrichten, weil bei einer Täter-Opfer-Dynamik hat eine professionelle Objektivität nichts verloren. Da hat eine eindeutige Positionierung was verloren. Wenn es Täter gibt, muss man sich positionieren.
Ja.
Das ist so wichtig, weil diese Menschen, die co-abhängig sind, die machen das nicht. Denen fällt das so schwer, für sich einzustehen. Und die brauchen ganz viel Rückgratstütze, damit die mal annähernd anfangen, für sich einzustehen. Und wenn du jetzt als Therapeut die ganze Zeit so eine Neutralität walten lässt, selbst wenn berichtet wird, da wurde geschlagen und immer noch neutral bleibst, dann sind die verunsichert und bleiben.
Ja, weil die dann denken, ach, war doch nicht so schlimm.
Genau.
Und es sind ja auch vor allem oft Frauen, die ja selber als Kind nicht richtig gespiegelt wurden, die eben nicht erfahren haben, dein Gefühl, was wir unseren Kindern jetzt beibringen wollen, genau das haben sie nicht erfahren. Dein Gefühl ist richtig, du kannst deiner inneren Stimme vertrauen. Das haben sie nicht erfahren und befinden sich dann ja später in diesen Beziehungsdynamiken, wo ihnen wieder das gezeigt wird. Und eigentlich ist ja dieses innere Mädchen, was denkt, okay, bitte sag mir, gib mir doch eine Absolution, dass ich mein Gefühl richtig ist, dass irgendwas richtig ist. Und dann bekommen sie es nicht.
100%. Das ist furchtbar. Ja. Und auch noch der letzte Punkt vielleicht, dieses, was da so fehlt, das sage ich auch mal meinen Kollegen, das, was am heilsamsten ist in der Psychotherapie, auch Forschungslage, also laut Forschung, ist die Beziehung zum Therapeuten. Nicht die Methode und auch nicht das, was ich inhaltlich unbedingt vor mir gebe, sondern die Beziehung. Und die Beziehung ist, dass mir jemand was Trauriges erzählt und ich werde traurig. Ich zeige, dass mich das mitnimmt als Therapeutin. Und dass mir jemand was Schreckliches erzählt, wie Vergewaltigung, emotionaler Missbrauch, physischer Missbrauch, irgendwas. Und ich auch mal wütend werde, stellvertretend. Weil denen fällt es schwer, wütend zu sein. Und ich werde wütend. Und die sagen zu mir, Anne, das ist gerade so heilsam für mich, dass ich sehe, wie dich das auf die Palme bringt. Weil ich gar nicht begreife, wie schlimm das ist, was mir passiert ist. Weil kein Schwein irgendwie emotional reagiert. Alle reagieren, so gedämpft. Und dadurch bin ich auch immer so, ist mein Leid eigentlich so schlimm? Und ich merke gerade in der Spiegelung, dass mein Leid schlimm ist und dass es schlimm ist, was mir passiert ist. Und ich danke dir dafür, dass du gerade wütend wirst, weil ich gerade begreife, dass ich wütend werden müsste. Und deine Wut hilft mir, selber in meine Wut zu kommen. Und das ist auch das, was in Paartherapien oft fehlt. Da erzählen die schlimmsten Dinge und die Therapeutin sitzt da wie so ein, weiß ich nicht, unbeschriebenes Blatt, völlig neutral, keine Mimik und versucht so den Professionellen raushängen zu lassen. Hab doch mal eine Emotion.
Ja.
Das hilft beiden. Wirklich beiden. Natürlich muss man aufpassen, dass der Narzisst jetzt nicht zugekränkt ist, weil sonst rennt er aus dem Raum und da haben wir auch nichts gewonnen. Aber das ist ja das, was wir lernen. Aber komplett neutral bleiben ist nicht okay. Und wenn ich merke, es ist häusliche Gewalt im Spiel, dann muss ich beide einzeln bitten, damit die betroffene Person auch ins Reden kommt. Damit sie mir wirklich erzählt, was ihr passiert. Und dann muss ich ihr auch vollstes Vertrauen schenken. Ich höre auch immer wieder, so sehr wie du mir vertraust, vertraut mir nie jemand. Ich werde immer hinterfragt. Und das ist so wichtig, dass man erstmal vertraut. Also natürlich, ich kann ja als Therapeutin nicht zu allen gehen und alle ins ganze Umfeld interviewen und erst vertrauen, wenn ich das ganze Umfeld interviewt habe. Dann kann ich ja gar nicht arbeiten. Natürlich muss ich erstmal vertrauen. Das ist ja irgendwie klar und auch wichtig, damit die sich selber vertrauen.
Ja, voll. Ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil ich glaube, da können sich jetzt total viele wiederfinden, die irgendwie in einem therapeutischen Kontext sind und nicht das Gefühl haben, dass sie vielleicht da nochmal schauen, weil ich glaube wirklich, diese Beziehung, die du zu deiner Therapeutin, zu deinem Therapeut hast, einfach, weil du heilst durch Beziehung. Also du brauchst das am Ende.
Ja. Voll. Ich hatte teilweise ganz, ganz kurze Sitzungen oder nur 5 Sitzungen bei einem sehr guten Therapeuten und die hat mich mit am meisten geheilt, weil der mich gesehen hat. Ohne Scheiß. Das war unglaublich. Der hat mich im Speed-Modus verändert und ganz viel in mir umgewälzt, weil ich gesehen habe in seinen Augen, in seiner Reaktion, in seinen Worten, dass er mich fühlt und versteht und sieht. Und eine andere Therapeutin, die mich 300 Stunden psychoanalytisch behandelt hat, die war eben so eine weiße Wand. Da kam wenig. Ich habe die nicht gesehen, weil du siehst die Analytikerinnen ja nicht. Und die hat eben sehr abstinent gearbeitet. Abstinent heißt, sie hat nicht mitgeschwungen, sie hat nicht reagiert, sie hat nichts gesagt. Und Ja. Ja, ich 22, ne? Ich war so, ja. Und jetzt? Ja.
Ja.
Hab halt durchgehalten, ja, ne? Weil man trennt sich ja nicht und man ist ja selber schuld.
Ja, ja,
klar. Nicht geschoben. Und da habe ich ganz viel gearbeitet in der Analyse, gearbeitet, ganz viel mitgebracht immer, ne? Und aber letzten Endes mich nie verstanden gefühlt.
Ja.
Und das ist wichtig, finde ich, dass auch das wechselt euren Anwalt genauso wie euren Therapeuten auch, bitte.
Ja, ja.
Beide.
Und wenn man zu dir wechseln will, du hättest auch noch Kapazität. Also ich kann noch alles verlinken von dir.
Auf jeden Fall. Immer bei mir melden. Und ich arbeite auch online.
Ja, das ist mega. Das mache ich. Ich werde alles verlinken. Okay. Ich habe immer noch eine allerletzte Abschlussfrage. Ich könnte noch ewig mit dir weiterquatschen, aber sonst sitzen wir noch 2 Stunden an unserem kinderfreien Freitag. Haben wir nicht beide heute. Und meine letzte Frage ist immer, stell dir vor, weil ich habe immer so ein Bild von einer Mutter, die hier gerade zuhört. Das ist eine Mama, die ist einfach ganz frisch getrennt und hat kleine, ganz kleine Kinder, vielleicht hat sie noch ein Baby sogar und befindet sich gerade mitten in diesem Chaos nach einer Trennung. Es ist sehr hochstrittig, es ist sehr schwierig und es sind gerade einfach so viele Gefühle da. Sie müsste sich eigentlich um sich kümmern und hat gerade aber so viel auch, weil sie sich auch um ihre kleinen Kinder kümmern muss. Was würdest du dieser Mutter, die gerade da steht, frisch getrennt, möglicherweise auch einen narzisstischen Ex-Partner hat und es prasselt einfach super viel auf sie ein und eventuell kommen da auch Gerichtsverhandlungen und was weiß ich auf sie zu, hat aber eben auch gerade diese kleinen Kinder, für die sie da sein will und sie will es auch gut machen. Was würdest du ihr empfehlen?
Naja, das, was ich gerade schon gesagt habe, ich würde ihr empfehlen, wenn du sagst, es geht auch um Gericht, also es gibt Klagen oder anstehende Klagen, eventuelle Gerichtsverhandlungen. Ich würde definitiv Anwältin für Narzissmus googeln und mir jemanden suchen, der gut ist, wo das Bauchgefühl sagt, das ist ein guter Mensch, der versteht mich und der kann mich gut verteidigen und die hat auch Haare auf den Zähnen oder er. Mhm. Eine gute Therapeutin und das ist auch sowas, ich finde niemanden. Gut, dann, also wenn du 60 Bewerbungen, E-Mails schreibst, findest du jemanden, Und auch da genau hingucken, versteht derjenige mich? Hat der Ahnung von Narzissmus und häuslicher Gewalt? Sonst such dir eine Expertin. Wenn die dir zu viel kosten, weil die sagen, die behandeln jetzt nur über Selbstzahler, dann sag dir, ich mache einmal im Monat einen Termin. Einmal im Monat irgendwie. Ja. Bitte die Familie, dass sie da zusammenschmeißen und dass du da irgendwie dir diese eine Sitzung leisten kannst, weil die Zeit vergeht schnell. Einmal im Monat, es sind 12 Sitzungen im Jahr, da hast du auf jeden Fall was mitgenommen. Ja. Dann sortiere dein Umfeld. Wenn Menschen dich verunsichern, ne, immer wieder dafür sorgen, dass du das Bein wieder zurück in den heißen Raum reinziehst und dich alle Aggression gegen dich selbst richtest und dich hinterfragst, versuche diese Freunde zu meiden. Du musst nicht die Freunde aussortieren, das ist zu viel. Das ist ja auch emotional belastend. Aber versuche rauszufinden und zu eruieren, mit wem rede ich über was. Mhm. Wer versteht mich hier und da und dort? Mit dem kann ich gut lachen, mit dem kann ich gut ins Kino gehen und mit dem kann ich gut inhaltlich reden. Mhm. Und versuche nicht immer alle für alles zu haben und sei nicht enttäuscht und kämpf nicht an der falschen Front, weil du musst deine Kräfte halt schützen. Dann, ganz, ganz wichtig, iss bitte gut. Ich höre immer wieder, ich esse nichts, ich esse schlecht, ich rauche, ich trinke. Mhm. Alkohol weg, Kaffee höchstens eine Tasse am Tag, rauchen wirklich versuchen zu lassen. Mhm. Wenn es geht, check mal dein Blut, ob dein D-Wert stimmt, dein B12-Wert, Eisenwert, Jodwert, einfach mal checken. Das sind so Sachen, die haben mich extrem stabilisiert und ich bin davon überzeugt, dass du Traumareaktionen um die Hälfte reduzieren kannst, wenn du dich gut ernährst und auf deinen Körper achtest. Ja. 100%ige Sicherheit. Du kannst auch dein Cortisol-Level runterkriegen, indem du bestimmte Lebensmittel isst. Mhm. Zum Beispiel dunkle Schokolade, Cashewkerne, Avocado, reguliert unseren Cortisolspiegel. Mhm. Das heißt, sowas auch. Alkohol zum Beispiel zerstört die Schlafarchitektur. Du schläfst dann schlecht. Wenn du sowieso schon am Limit bist, lass das bitte. Mhm. Sowas ist auch ganz wichtig, also so Kriseninterventionen jetzt. Was kann ich ganz schnell stabilisiert werden? Durch sowas zum Beispiel.
Ja.
Was würde ich noch empfehlen? Ja, also such dir Menschen, mit denen du gut reden kannst, stabilisier dich über Ernährung. Such dir einen guten Anwalt, such dir eine gute Therapeutin und dann versuche auch nochmal als Grundmessage das Narrativ, der ist mega intelligent, der ist ganz schlau, der kann immer super argumentieren und am Ende glauben ihm alle. Bitte streichen. Mhm. Den Satz kannst du irgendwo auf ein Blatt schreiben, einmal durchstreichen und durchgestrichen an den Spiegel hängen, dass du ihn jeden Tag siehst. Stimmt nicht. Drüber schreibst du, stimmt nicht, machst einen Pfeil. Das stimmt nicht. Der ist nicht super intelligent. Der macht einfach immer das Gleiche. Der hat sich überlegt, wie er Leute manipuliert. Das zieht er durch, seit er lebt irgendwie. Keine Ahnung, wann er damit angefangen hat, sehr früh. Und das ist nicht hochintelligent, wenn ich dabei bin oder wenn ich dann höre, was die sagen, zerfetzt sich das in 2 Minuten. Ja. Du musst lernen, wie du dagegen argumentierst, und das kannst du lernen. Lies Bücher, nimm Beratung in Anspruch, sprich mit Freunden und Angehörigen, geh in ein Coaching, mach ein Gruppencoaching, keine Ahnung, versuch irgendwie das zu lernen, weil du kannst das lernen. Ich habe es auch nur gelernt. Ja. Ich wusste es auch nicht bis vor 10 Jahren. Ich habe es alles gelernt und mittlerweile kann ich es blind und mich langweilt. Ja. Ich muss manchmal lachen sogar. Das Schöne ist ja, die sind so schwer gestört, die handeln alle gleich. Die handeln alle gleich. Ich werde manchmal gefragt, bist du Hellseherin, Anna? Nee, ich bin keine Hellseherin. Die handeln einfach alle gleich. Das ist sehr, sehr ähnlich und das liegt daran, dass sie so schwer gestört sind.
Ja.
Je schwerer die Störung, desto unflexibler der Mensch.
Ja.
Flexibilität heißt ja, ich kann verschieden sein, habe viele Facetten. Das haben die nicht. Die haben keine Facetten. Mhm. Die haben ihre 5 Abwehrmechanismen und das ist Gaslighting, Lügen und so weiter. Das machen die einfach immer und du musst nur rausfinden, wann was kommt.
Ja.
Schreib dir eine Bullshit-Bingo-Liste, die 10 Dinge, die mich am meisten verletzen würden, und dann spielst du Bullshit-Bingo mit der besten Freundin. Ach, lustig, Kreuz hat er gemacht.
Ja.
Nimm es nicht so ernst.
Ja.
Rate nicht in Panik. Ein anderes Ding, lies die Scheiße nicht.
Ja.
Ey, bitte, wenn ich höre, ja, ich habe jetzt wieder 4 Seiten E-Mail gelesen. Und bitte was? Das ist wie, wenn ich eine Briefbombe öffne.
Ja.
Ich weiß, da ist eine Bombe drin und sie aufmache.
Ja.
Lies das bitte nicht. Wenn du es aufheben musst, wegen Dokumentation, schickst deiner Freundin, ja, oder jagst durch ChatGPT, sag, mach's ins Protokoll und mach so 3D-Blick, wenn es so verschwimmt.
Ja.
Kopier das in die Word-Datei rein, aber bitte, bitte, lies es nicht.
Ja.
Oder mach's mit deiner Freundin, die einmal die Woche kommt, dann könnt ihr das einmal sortieren, die macht das, und dann bitte zu, weg.
Ja.
Und wenn es zur Gerichtsverhandlung kommt, dann kannst du es deinem Anwalt geben, der ja gut ist. Mhm. Und dann kann der das sortieren. Aber bitte lies das doch nicht.
Ja.
Die haben Anspannung und vor allem, wenn du auch gewinnst, angenommen, du bist gerade auf der Überholspur, dann sind die richtig gefährlich.
Mhm.
Dann kriegst du richtig saftige E-Mails. Ja, weil die richtig angespannt sind. Wenn die richtig angespannt sind, wollen die dir richtig viel Anspannung geben.
Ja.
Das heißt, das dann zu lesen, ist quasi Körperverletzung.
Ja.
Lies es nicht. Selbstverletzung. Kannst dich auch ritzen, alternativ. Lass es. Lies es bitte nicht.
Ja.
Das ist wirklich also wenn ich mit Leuten lange arbeite, die lesen gar nichts mehr.
Ja, das stimmt. Und das ist, wie du sagst, ich finde es auch, man kann das lernen. Man kann auch diese Gelassenheit lernen und diese Entspannung, weil, wie du sagst, man kann irgendwann antizipieren, alles klar, jetzt kommt das, dann kommt das, wenn ich jetzt das sage, kommt das. Und das macht es eigentlich am Ende einfach. Ja. Und dann kannst du da auch irgendwie,
Noch ein Rat, ganz wichtig, den will ich auch noch loswerden, was ganz cool ist, ist eine Nummer besorgen, ein Handy besorgen und dem eine neue Nummer geben und ihn blockieren auf dem normalen privaten Telefon.
Ja.
Weil da hat er nichts mehr verloren.
Ja.
Dann hast du nicht mehr diese Angst, dass immer sein Name aufploppt. Und dieses Handy kann auch mal 2 Tage im Sockenfach liegen, vor allem, wenn die Kinder bei dir sind.
Genau, dann ist ja wurscht.
Und wenn die Kinder da sind und du jetzt sagst, aber da muss ich ja alles lesen und antworten, mach's mit einer Freundin, versuch es bitte, zumindest die erste Zeit.
Ja.
Vielleicht gibt es diesen Menschen, der es mit dir macht.
Ja.
Und dann antworte bitte nicht auf irgendwelche Nachrichten. Die machen ja gerne so Wort senden, 2 Worte senden, noch ein Wort senden. Und dann hast du so 89 gesendete einzelne, wisst ihr, was dann so ein Satz
ist? Ja.
Lies es doch bitte nicht. Darauf musst du gar nicht reagieren. Auf sowas wird nicht reagiert. Es gibt auch bei vielen dann so ein Übergabebuch, da schreibt man rein. So, das wird darauf beschränkt. Und dann musst du auch gar nicht mehr auf jede SMS reagieren.
Ja.
Da gibt es Lösungen. Da braucht man eben Beratung. Die kann ich jetzt hier in dem Rahmen gar nicht ausführen. Aber es gibt für alles eine Lösung, auch für die Mütter, die es doch manchmal lesen müssen. Gibt es auch eine Lösung.
Ja, auf jeden Fall. Genau, weil das schenkt dir auch ganz viel Kraft und Energie, auch wieder zum Thema Selbstfürsorge, wenn du dich einfach nicht mehr so viel aufregst, nicht mehr so viel liest.
Und du musst dich auch nicht so viel aufregen, weil die sind halb so gefährlich, wie du denkst. Die sind nicht so gefährlich.
Ja, das ist halt so im Kopf.
Ernst.
Ja. Das ist, wenn man dann nur noch mit dieser Brille dann drauf schaut, ne?
Ja. Richtig, natürlich auch verständlich. Das muss man lernen, dass sie nicht so gefährlich sind.
Finde ich, was auch voll hilft, dieses Wissen, was du auch gerade nochmal gesagt hast, die können sich ja nicht selbst regulieren, also müssen sie ja immer was auf dich projizieren und auch was auf dich werfen, um sich über dich regulieren zu können.
Voll.
Wenn er angespannt ist, weil jetzt gerade wird es eng für ihn, dann wird er diese Anspannung auf dich werfen wollen. Und da ist es ja eben dann wichtig, dass du genau das nicht zu dir nimmst.
Also ich mache das mit meinen Patientinnen immer so, wenn wir eine Gerichtsverhandlung zu unseren Gunsten quasi gelenkt haben, was oft passiert, dann und das nächste Gespräch, dann grinsen wir uns schon an und sagen, na mal sehen, wie lange es jetzt dauert.
Ja.
Zwischen 1 und 3 Tage dauert es, bis der nächste Brief vom Anwalt reinflattert.
Ja.
Und es ist immer sehr lustig, was dann da drin steht. Ja. Es wird immer hanebüchener. Es ist Wahnsinn. Aber wir nehmen es null ernst, gar nicht. Man muss einfach Popcorn essen, sich zurücklehnen und kann denen zugucken, wie die sich am Ende selbst ein Grab schaufeln. Weil je weniger du reagierst und je weniger du dich aufregst, desto weniger benutzen sie dich als Regulationsmechanismus. Also regulieren sie sich in sich, das können sie aber nicht. Also leisten sie immer mehr Fehltritte und haben regulatorische, Fehltritte, wie ich es gerade gesagt habe.
Und vertrauch ein bisschen darauf, die Leute im Außen, die werden das dann mit der Zeit erkennen. Hab Geduld.
Genau. Und dann sind die nämlich ausfällig. Und dann haben sie doch aus Versehen rumgebrüllt. Mhm. Und dann haben sie doch irgendwo gelogen. Oder dann haben sie doch aus Versehen eine Nachricht geschrieben, in der steht, ich vernichte dich. Und haben sie dann gelöscht. Aber sie hat vorher einen Screenshot gemacht.
Oder sind den Richter angegangen, weil sie so wütend waren.
Ja, richtig. Und das, exactly. Und das passiert dann, wenn du ruhig bleibst.
Ja.
Bleib ruhig. Reg dich überall auf, schreis in den Wald und so weiter. Aber bitte nicht vor ihm.
Ja. Das ist Persönlichkeitsentwicklung pur, wenn du so
denkst. Das ist auch Krafttraining.
Ja.
Es ist wirklich Krafttraining für die Seele und du hast danach einen Bizeps, du hast ein Sixpack auf der Seele. Das sage ich dir. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Ich bewundere jede Frau, die das schafft. Ich bewundere jede Frau, die mit diesen Menschen ein Kind hat. Wirklich.
Ja.
Mein heiliger Respekt, weil ich wirklich teilweise denke, ich weiß nicht, wie ich das durchstehen würde, da, dort und hier. Weil ich natürlich habe meine Geschichte, aber das ist ja nicht deren Geschichte. Und ich gucke mir die Geschichten teilweise an und denke mir, ich würde es nicht schaffen. Ich weiß nicht, wie sie es schafft. Sie kann sich nicht zurückziehen, aber sie muss ja irgendwie reagieren. Und wir müssen da durch. Und wir schaffen das auch immer so Schritt für Schritt. Und, und die werden auch immer lockerer und haben immer mehr Hornhaut auf der Seele. Aber trotzdem, meine Bewunderung, wirklich.
Ja, es ist krass. Ja, es ist krass. Und ich hoffe auch sehr, dass sich da perspektivisch etwas ändert, auch wenn viel über Gewaltschutzgesetz und so gesprochen wird und da noch nichts angekommen ist, aber dass das irgendwann doch ankommt und
wird ja angeblich daran gearbeitet und da haben wir dann das Problem, aber dass die Narzissten das natürlich dann auch nutzen werden und sagen, wenn dir da psychische Gewalt ausgeübt.
Ja klar, die kennen die ganzen Worte auch irgendwann. Du musst ja auch mal aufpassen, was du selber sagst, die verwenden das ja. Und
glaubst du, wie viele Narzissten mir folgen? Ständig muss ich welche blockieren, wenn ich dann länger mit den Frauen arbeite und dann haben wir gemerkt, der folgt mir. Oder so, ne? Ja. Also, die lernen.
Ja, gefährlich.
Ja.
Anne, danke. Boah, ich glaube, in diesem Gespräch, da ist jetzt so viel drin. Und bestellt Annes Buch auf jeden Fall. Ich verlinke alle deine Kontaktdaten in den Shownotes. Und ja, vielen, vielen Dank, Anne, für diese bildhafte, lebhafte Sprache, die hier viele auf jeden Fall erreicht hat. Und ich wünsche jetzt erstmal ein schönes Wochenende, noch einen schönen kinderfreien Freitag.
Das wünsche ich dir auch.
Danke. Mach's gut. Ciao.
Willkommen zurück. Ich hoffe, dir hat dieses Gespräch mit Anne gefallen. Hinterlasse doch mir gerne deine Gedanken zu der aktuellen Folge, entweder in den Kommentaren bei Spotify oder unter dem dazugehörigen Beitrag bei Instagram. Da findest du mich @elefantenreise. Sowohl Annes Kontaktdaten als auch meine sind in den Shownotes verlinkt. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mich unterstützen würdest, indem dass du diesem Podcast hier folgst, ihn bewertest, ihn teilst, ihn weiterleitest, wie auch immer. So hilfst du mir einfach, noch viel mehr Menschen zu erreichen. Ich bedanke mich bei dir, dass du heute wieder dabei warst, hier zuzuhören und bedanke mich vor allem bei dir, dass du für ein gutes Leben für dich und dein Kind, für dich und deine Kinder losgehst und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Deine Yvonne.